Herzlich willkommen zum Triathlon Chat 147 und es gibt endlich das Update vom Coach/Athleten Nils Görke, wie die Marathon Prep läuft. Und ich kann euch sagen, es ist nicht Nils Sommer bis jetzt. Aber was das heißt, hört ihr im Podcast. Nils, ich würde sagen, wir springen direkt in die Werbung und dann geht's los.
Unbedingt, so machen wir es.
Und in der Werbung A-Sleep, unser Presenter. Und also, Nils, wie ist es?
was soll ich sagen? Ich habe ja vor, als ich im Urlaub war, kam die Matratze an. Ich habe ja nicht das Sahnestückchen, das hat nur Nicky Boy bekommen. Was aber nicht daran liegt, dass Nicky Boy ist, sondern weil wir halt einfach auf einem kleineren Bett schlafen. Und die Hub?
Nee, die Base fehlt dir.
Die Base fehlt mir. Die gibt es erst ab 1,80. Genau. Bett ist halt einfach zu klein. Wir leben halt einfach auf kleinem Fuße. Deswegen habe ich nur, in Anführungsstrichen, die Matratze und den Pott bekommen. Und
naja, das ist ja das Hauptkernding. Ärger. Also die Base ist ja nur, dass du deine Schlafpositionen in Lesen und so verändern kannst. Also das Wichtigste hast du. So.
Das Wichtigste habe ich. Und das Krasse ist
hier schon wieder.
Nein, überhaupt gar nicht. Ich wollte einfach nur den Spannungsbogen so ein bisschen haben. Was soll ich sagen? Okay. Ich habe richtig, richtig gut geschlafen. Ich musste um 5 Uhr aufstehen, weil Anna beruflich weg musste. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine super Nacht hatte, habe mich da noch mal kurz hingelegt, aber ich bin früh aufgestanden und bin aufgewacht und habe mein Whoop-Armband geguckt und wir haben uns ja oft darüber unterhalten, dass ich relativ schlechte HRV-Werte habe. Mhm. Und bisher war mein höchster HRV-Wert, glaube ich, irgendwie so 45 oder 46. In der Regel bin ich so, ja, wenn ich halt platt bin vom Training, irgendwie bei 36, 37, 38. Wenn ich fit bin, bin ich bei 42. Höchstwert war 45. Nicky Boy 59.
Alter,
ich habe gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Recovery Score von 98%, also 98er Recovery Score.
Ja.
Und dachte wirklich, das kann nicht wahr sein. Herzfrequenz auch unten, also alles durch die Decke gegangen. Und ich dachte erst, dass irgendwie, keine Ahnung, ob die Companies zusammenarbeiten, dass es so gekoppelt ist. Aber jetzt habe ich halt mittlerweile 3 Nächte und es ist krass. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe das Gefühl, dass du, wenn du schläfst, halt einfach richtig, richtig tief schläfst.
Mhm.
Also ich wache irgendwie trotzdem noch so 1-2 Mal pro Nacht auf. Das ist weniger geworden. Ich schlafe halt einfach richtig, richtig fest. Das ist wirklich, wirklich krass. Und was ich halt auch echt super finde, ist diese Weckfunktion, dass du halt geweckt wärst, du gibst ja ein Zeitfenster an von einer halben Stunde und wärst in diesem Zeitfenster dann geweckt, wenn du halt in der Wachphase bist, also wenn du nicht in der Tiefschlafphase bist. Und ich bin halt einfach geweckt worden und war topfit. Und das ist wirklich, also sowohl die Recovery-Werte oder die Whoop-Werte, wo du halt, ich meine, die sind ja objektiv, das ist ja einfach so, ich habe noch nie so eine HRV gehabt, die ist unter die Decke gegangen, ich habe noch nie so einen Recovery-Score gehabt und ich bin noch nie geweckt worden und war so wach wie jetzt. Also brutal und das ist, ja, was soll ich sagen? Also es ist wirklich krass, ich hätte es nicht für möglich gehalten, du hast es ja schon erzählt, aber man muss es ja teilweise wirklich selber am eigenen Leib erfahren. Ich muss echt sagen, der Sport ist so teuer. Ich glaube, dass das wirklich das bestinvestierte Geld ist, was man machen kann, weil es eben ja nicht nur für den Sport geht, sondern es geht ja ums Gesamtbefinden. Also wer noch ein dickeres Grinsen im Gesicht hat, ist Anna.
Weil die einfach, ja,
die ist völlig geflasht. Also sie hat auch schon überlegt, ob das irgendwie so mit diesen kreisförmigen, das ist ja auch so ein bisschen esoterisch und Feng Shui-mäßig, weil ja die Wasseradern da so kreisförmig laufen oder so, keine Ahnung. Sie sagt halt auch, sie pennt halt so fest und für sie ist es halt so, dass sie wirklich, auch wenn es nachts zu warm wird, halt einfach aufwacht, weil es halt heiß ist.
Mhm.
Und sie meint, jetzt ist es einfach so, dass sie irgendwie wach wird und denkt, oh, wie geil, kühl ist das, und sofort weiterschläft.
Schön.
Also das ist schon echt, also hätte ich nicht gedacht, aber muss 100% dir recht geben, das Ding ist ein absoluter Gamechanger.
Es ist ultra krass, also es ist, wie gesagt, ich glaube, dem muss ich jetzt nichts mehr hinzufügen, du hast jetzt hier schon eine riesen lobhymne Erfahrungsbericht gehalten, du hast mir ja immer nur gesagt, ist das wirklich so? Da muss auch sagen, Nils hat auch so nach der Werbung gesagt, jetzt sag mal, ist das wirklich so? Und ich so, ja, Nils, es ist einfach so. Wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt, geht auf 8sleep ausgeschrieben.com/pushinglimits oder Link in den Shownotes und mit dem Code pushinglimits großgeschrieben kriegt ihr nochmal 350 Euro Rabatt auf den Pod 5 Ultra und das Allerbeste, ihr könnt das Ding 30 Tage zu Hause testen und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es zurückgeben. Und ihr seht bei Nils schon, ihr habt es gerade gehört, den Erfahrungsbericht der ersten, was waren es, drei Nächte jetzt? Vier
drei,
Nächte?
Drei,
die ersten drei Nächte. Drei Nächte. Genau. Also da wisst ihr schon relativ schnell, funktioniert das für euch auch oder funktioniert das für euch nicht. Wir zwei sind begeistert, mehr gibt es nicht zu sagen. Alle Infos auf aidsleep.com/pushinglimits und jetzt hier rein in den Podcast. Direkt rein heute in den Triathlon-Chat, weil Görke und ich haben heute Morgen schon mal oder Mittag schon mal telefoniert. Es ging um unseren schönen Pushing Limits Club, paar Updates, Nils schreibt an neuen Plänen und wir haben sonst noch ganz viel neues Zeug geplant und eine Sache hat nicht funktioniert, die mussten wir klären, läuft jetzt aber und da war Nils aber schon so, oh Staggi, der Sommer ist so hart, also nix mit La Vida Loca. Und ich koche mir gerade Reis und also so richtig hast du das Athletentum noch nicht angenommen, Nils. Schwingt dadurch. Du würdest lieber bei dem Wetter mit dem Aperol in der Sonne sitzen. Das hat da durchgeschwungen. Ich habe dich nicht gefragt, weil ich mir gedacht habe, das hebe ich mir jetzt direkt für den Start des Podcasts auf. Aber du klangst so ein bisschen, ich will das jetzt durchziehen, die Marathon-Prep, ich tue alles, aber du bist noch nicht 100% hooked. Du bist noch so ein bisschen, nee, du bist noch, wenn du so, weißt du, guck mal, du stehst in der Mitte. Links von dir steht der Aperol, rechts von dir steht der Recovery Shake und das Athletentum. Wo bist du noch näher dran gerade?
Nee, also der Aperol Spritz ist so weit weg.
Oh!
Der ist so weit weg, das ist wirklich, ich habe in England nicht mal mehr ein Bier getrunken. Und das in England, das ist schon wirklich, also ich habe alkoholfreies Bier getrunken, aber kein Bier mit Alkohol.
Krass.
Getrunken.
Görke,
ja,
war,
ja, ja, das ist schon...
Oh, ich bin begeistert.
Ich glaube tatsächlich, was halt echt schade ist, ist, dass du nicht mitläufst, gebe ich zu. Das wäre irgendwie nochmal so diese kleine Extra-Motivation, wobei tatsächlich...
Ich bereite einen Athleten
Basti
vor, der
Kai,
dich challenged.
Ja, aber Matteo, das ist ja, der will ja irgendwie unter 2,45. Das geht nicht. Also das merke ich tatsächlich, diese unter 2,50, das wird ein Ritt auf der Rasierklinge. Das ist einfach so, aber mit jeder Woche, und das ist das Coole, wird es vorstellbarer. Und jetzt gerade Track Session, also irgendwie sind diese Ferientage, wenn du zu Hause bist, sind halt echt voller als Schultage, logischerweise, weil du dich ja irgendwie auch um den Kleinen kümmern willst. Der ist jetzt zwar schon so ein, zwei Tage in der Ferienbetreuung gewesen, findet er auch richtig cool. Aber dann stehen jetzt natürlich auch relativ viele Höhepunkte wieder an. Ironman Kopenhagen war jetzt, müssen wir auch noch unbedingt drüber reden. Ironman Kalmar, jetzt am Wochenende Ironman Tallinn, Ironman Thun. Das heißt dann doch wieder relativ viele Athleten-Calls, wo du die Athleten halt entsprechend einstimmst aufs Rennen. Und du hast es gesagt, die Kona Prep, die ist, wir nehmen ja jetzt am Donnerstagabend auf. Wenn das Ding morgen erscheint, ist safe der Profiplan drin. Und ich denke spätestens am Samstag dann der fortgeschrittene Plan, wobei wahrscheinlich alle Hawaii-Athleten nach dem Profiplan trainieren, weil die so heiß sein werden, ist jetzt auf Hawaii angelegt, könnte man auch nennen, zweiter Saisonhöhepunktplan, also alle, die jetzt irgendwie Florida machen oder Kaschkaisch machen oder Barcelona ist natürlich ein klein bisschen zu früh, aber auch da,
Cozumel,
perfekt, absolut, genau, aber auch Barcelona, also die letzten Wochen, die sind auch nochmal anders als die Wochen in dem normalen Prep-Plan. Und es ist aber tatsächlich, ich habe jetzt auch für Hawaii wirklich auch Anreise geplant und sowas. Also dass die halt einfach, das ist ja dann auch immer so die Frage, was aber natürlich irgendwie Cozumel auch passt. Barcelona ist jetzt nicht so eine aufwendige Anreise, aber überall, was halt mit viel Reisen verbunden ist, macht es halt wirklich Sinn, auch schon vor der Reise so ein klein bisschen rauszunehmen, die Tage dann zur Akklimatisierung zu nutzen. Und da kommen ja dann halt auch einfach immer sehr, sehr viele Fragen. Und das habe ich halt versucht, in diesem Plan zu berücksichtigen. Was ich halt sagen wollte, die Tage sind halt doch irgendwie relativ voll. Und jetzt haben wir aber eben wieder so eine geile, das war meine zweite Track-Session. Erste Track-Session war letzten Donnerstag. Also wir haben jetzt so eine
Kai. Dann dritte. Die eine hast du mit Flo, wo du hier 34 Laktat hattest.
Ja, aber das war ja ein Laktat-Test. Laktat-Test. Und das, aber da sind wir schon beim Thema. Da hatte ich ja bei Vierer Pace 3,9 Millimol. Und heute sind wir 10 mal 800 gelaufen und danach noch 4 Kilometer Marathon-Pace und haben auch Laktat abgenommen. Und klar, 800 da ist jetzt nicht ganz so lang, aber wenn du es 10 Mal läufst, dann ist es schon auch, kannst du schon auch bestimmen. Und da hatte ich bei 3,40 diese 4,0.
Oh.
Ja, ja, das ist, ich muss aber auch sagen, Nicky Boy, ich bin heute das allererste Mal den Puma-Schuh gelaufen.
Cheatcode?
Also, Alter Schwede, unfassbar. Ich bin letzte Woche bin ich den Vaporfly gelaufen auf der Bahn. Da sind wir 5 mal 1600 plus 5 mal 800 gelaufen. Und da bin ich, wie gesagt, in den Vaporfly gerannt und dachte auch schon so, boah, Carbon-Schuhe, das ist einfach dann auch noch Track, obwohl das wirklich so ein richtig runtergerockter alter Bahn ist, die überall Löcher hat. Aber sehr, sehr coole Anlage, freier Zutritt. Das ist ja in Hamburg immer relativ schwierig, aber also atmosphärisch auch wirklich cool. Und heute dann den Puma-Schuh und die ersten zwei 800er bin ich vorgelaufen und den ersten bin ich gleich mit einer 3 im 3,35er-Schnitt gelaufen, weil das halt einfach mehr oder weniger von alleine ging. Und das Ding ist wirklich krass. Also ich habe ihn nachher, wir sind insgesamt 20 Kilometer gelaufen mit Ein- und Auslaufen. Und bei diesen 4 Kilometern sind wir auch ein bisschen durch so ein Niendorfer Gehege gelaufen, also durch so ein Waldstück. Und auf so Waldschotterwegen, da musst du dich dann schon echt konzentrieren, das merke ich schon. Und auch beim Auslaufen.
Das schon bei dir, du bist ein leichter Athlet, ne? Das ist für mich unlaufbar dann schon vom Hören jetzt.
Total. Also das ist auch, ich glaube auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich meinen Athleten raten würde, den im Ironman zu laufen, weil da nachher ja einfach die Müdigkeit eine andere ist. Ich glaube tatsächlich, auf der Straße, im Marathon kriegst du es hinten raus, weil der halt am Anfang, also das ist wirklich unfassbar, wie der funktioniert. Das habe ich so noch nicht erlebt. Ich habe aber natürlich jetzt auch in den letzten Jahren nicht so die großen Vergleichsmöglichkeiten, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber das war schon wirklich krass. Und da habe ich einfach auch wieder gemerkt, und das jetzt halt zu deiner Frage, eher den Recovery Shake oder den Spritz, das macht schon Bock. Also wenn du gerade so diesen Progress, wenn du halt einfach merkst, ey, warte mal ganz kurz, das ist jetzt hier meine zweite oder dritte Track-Session, wenn du jetzt den Laktattest dazu zählst und es läuft und auch so dieses 10x800 in diesem 340er-Bereich, das ist jetzt für viele...
Aber bist du alle 340 konstant dann stark durchgelaufen? Das ist ja schon schnell.
Ja, wir haben teilweise, also ich war dann einmal, da ist Kai aber auch vorgelaufen, der war dann auch gleich 3,36, glaube ich. Da war mein Laktat dann bei 4,5, dann habe ich reduziert. Ja, das ist viel. Habe ich reduziert und dann bin ich wieder, also wir wollten immer 3,45 laufen, aber die waren eigentlich alle in 3,41 und da war das dann wieder okay. Und Laktat
hast du jedes Mal abgenommen?
Nee, ich habe nach dem dritten 6,09 und da war der dann, aber dann war der wieder bei 4,0. Das passte dann, das war okay.
Kann also, das so im Rahmen, würde ich sagen. Jetzt.
Ja, eigentlich.
Ja, wir müssen da schon richtig drauf schauen.
Ja.
Nicht hier, dass die Athleten denken hier, ein bisschen schneller ist immer okay. Das, ne, auch für dich gelten hier die Regeln der Sportwissenschaft.
Natürlich, normalerweise würde ich auch eher bei 3-0, muss man auch sagen, also 4-0 ist schon so ein bisschen so
bisschen mit geklemmt,
auf einem Auge blöd. So. Aber ich meine, es macht Spaß und vor allem auch, das ist ja genau das, was mir fehlt. Weißt du, das ist. Ich hab, also und ich am Sonntag bin ich mit Basti den ersten 30er gelaufen und da war dann echt so, da sind wir diese 5-4-3-2-1 Treppe gelaufen und da habe ich auch gesagt, ey Basti, wir müssen echt realistisch laufen, sonst gehe ich halt einfach hops und hinten raus konnten wir dann Viererschnitt laufen und das ist, also für mich ist Viererschnitt, das ist ja glaube ich, wäre eigentlich spannend, das mal zu testen, der Bereich, wo ich total ökonomisch war. Schrägstrich bin. Also das ist ja das, was ich früher halt im Ironman gerannt bin und was ich auch merke, was irgendwie immer geht, egal wie unfit ich bin. Viererschnitt kann ich immer laufen. Die Frage ist natürlich, wie lang. Das, was ich halt nicht mehr kann, ist schneller laufen. Und deswegen ist es bei mir auch völlig legitim, wenn ich jetzt einfach mal versuche, ein klein bisschen schneller zu laufen. Also ich wollte jetzt halt gucken, dass ich die 800er jetzt nicht so schnell laufe, dass ich damit 5, 6 oder sogar 7 Millimol lang schieße, was früher ja undenkbar gewesen wäre. Also hätte ich auch hingekriegt, aber da, du weißt ja selber, wenn du müde bist, musst du erstmal richtig klemmen, um da hinzukommen. Und jetzt ist das ja überhaupt kein Problem, weil ich das ja immer noch von der Motorik her hinbekomme. Und deswegen habe ich gesagt, 4-0 ist okay. Und das hat sich halt auch, ich hätte jeden 800er problemlos 10 Sekunden pro Kilometer schneller laufen können. Und das ist halt schon, das ist ein geiles Gefühl. Und auch nur 200 Meter Trabpause, also wirklich nur irgendwie 2 Minuten Pause. Nee, Quatsch, 1 Minute 5 Pause, genau, 200 Meter, 1 Minute 5 Pause und halt absolut konstant. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht und danach dann die 4 Kilometer, war so ein bisschen kopiert, musstest 2x über eine Autobahnbrücke rüber oder 3x über eine Autobahnbrücke rüber und da habe ich schon gemerkt, da waren die Jungs dann doch deutlich stärker, also vor allem so vom Puls her. Kai ist dann auch den 3. Kilometer so ein bisschen weggelaufen, ansonsten bin ich mit Basti zusammengerannt und wir sind so zwischen 3,56 und 3,58 die Kilometer gelaufen. Und da musste ich schon klemmen. Also das war jetzt keine komfortable Marathon-Pace. Aber ich habe ja auch noch 5 Wochen Zeit. Das ist halt das Krasse daran. Und insofern muss ich schon sagen, der Hebel ist umgelegt. Es macht Tiere Spaß. Die Gruppe macht wahnsinnig Spaß. Also das ist halt einfach wirklich so ein absolutes Highlight, wo ich dann auch jedes Mal wieder denke, Flo, der ist gerade mit seiner Family im Urlaub. Der würde halt perfekt in diese Tempo-Range reinpassen. Und das ist natürlich noch cooler, wenn du dann zu dritt, viert oder fünft das Ganze machst. Dann hast du ja wirklich immer so diesen Squat-Gedanken.
Ja.
Und da kommt es dann ja auch überhaupt gar nicht um die Geschwindigkeit drauf an. Du musst da ja nicht wie Amanal Petros im 250er oder 255er Pace laufen. Das ist ja dann halt bei dir diese 340er Pace. Das fühlt sich ja genauso an. Und das macht schon richtig, richtig Bock. Und vor allem auch, ich bin jetzt letzte Woche, glaube ich, 75 Kilometer gelaufen. Also das ist dann ja schon richtig Volumen. So.
Das ist schon richtig viel.
Und das halt auch so wegzustecken, ne? Das ist halt irgendwie so das Gute daran.
Das war nämlich jetzt noch meine Frage, jetzt nicht, wie du das wegsteckst, aber das Spannende ist eigentlich, ich ärgere mich so, dass ich das nicht halt mitmachen kann jetzt. Ich muss es irgendwann nochmal machen jetzt, dann eine Marathon-Vorbereitung auch, weil bei mir ist ja, du hast eben gerade so schön gesagt, so, ja, du kennst das ja. Aber ich kenne das ja eben nicht, sondern bei mir ist so, dass ich durchs Schwimmen ja dieses immer drüber gehen und viel zu hart und auch voll ins Laktat rein, so, das kann ich richtig gut. Und bei mir ist so, wenn ich in der Gruppe laufe, das motiviert mich so dermaßen und jeder, der irgendwie mal leistungsmäßig geschwommen ist, Schwimmen ist halt, du musst, wenn du besser werden willst, dir 4, 5, 6 Mal die Woche in die Fresse treten, so. Ist einfach so. Du musst Intervalle ballern. Ist auch jedes Mal, wenn ich mit Strati spreche, oh, wir haben heute wieder rumgepümmelt, das bringt mir nichts, ich muss ballern. So, ne? Auch im Ironman, der erzählt mir das auch jede Woche dreimal. Sag ich immer, ja, hast recht. und daher ist bei mir so, dass bei so Track-Sessions genau das Gleiche ist. So dieses, oh, egal wer es ist, wenn ich da irgendwie, klar, wenn ich jetzt mit Fredo oder Jan auf die Bahn gehe, die sind nach 10 Metern weg, weil ich da allein motorisch gar nicht mitlaufen kann. Aber wenn das Leute, die so 10-15% besser sind als ich, da klemme ich mich halt dran. Und ich kriege das auch durch und das ist viel zu hart, aber der nächste Tag ist dann bei mir halt sowas von, also da brauche ich gar nicht mehr groß trainieren, der ist halt, da kann ich locker Radfahren 1,5 Stunden, aber das war's dann. Und ich habe mich eigentlich bei diesen Dingern immer zu sehr abgeschossen. Das heißt, also für mich ist auch so, wenn ich das jetzt mal machen würde und jetzt dir gerade zugehört habe, das Erste, was ich machen muss, ist mir auch so ein Laktatding ins Kaufen, dass ich das wirklich mal für mich auch weiß, dass ich habe das ja noch nie gemacht bei einer Track-Session. Beim Rad kriege ich es vom Gefühl her ganz gut hin. Aber beim Laufen, bei so einer Track-Session, es ist immer, ich mag die nicht gerne, weil ich das Ding an sich mag ich, aber danach ist halt irgendwie 3, 4 Tage Training nicht gut, weil ich mich, glaube ich, immer viel zu sehr abgeschossen habe in der Vergangenheit. Und dann hat diese Track-Sessions immer mir gefühlt nichts gebracht haben, in Anführungsstrichen, weil es halt einfach zu hart war.
Voll. Und das ist ja auch, glaube ich, eine der ganz großen Unterschiede. Da habe ich auch nachher beim Auslaufen mich mit Basti drüber unterhalten, wie ich die Dinger jetzt früher gelaufen wäre. Früher war dann halt irgendwie so Klassiker, du bist 8 bis 10 mal 1000, die bin ich dann gerne, wenn er da war, mit Eggy gelaufen. Oder teilweise ja, das war dann immer richtig Glück, Steffen Ulischka, der ja bei 3000 Meter Hindernis bei Olympia dabei war, der ja auch aus Kiel kommt. Jetzt mittlerweile, glaube ich, einer der absoluten Edelpacer im Frauenfeld beim Marathon. Auch absolut faszinierend, ist mittlerweile, muss wahrscheinlich auch Anfang, Mitte 40 sein und läuft immer noch mit den Frauen, arrangiert dann immer so das Feld um die Läuferin, die ja so eine 2,25 laufen, 2,22 und ich glaube, der läuft nicht mehr viel, volumenmäßig. Und Steffen ist dann teilweise in der Uni, im Unistadion in Kiel immer Außenbahn über die Hürden gegangen und ich bin halt Innenbahn die Tausender gelaufen. Und die sind wir dann halt immer so in 3,05 bis 3,10 oder dann halt auch mal den letzten unter 3. Und das war im Grunde genommen so, wie du beschrieben hast. Das war dann eigentlich immer so 10er Race Pace und das waren keine Schwellenintervalle. Das war halt einfach immer zu hart. Und das war genau, wie du gesagt hast. Da hast du beim Auslaufen bist du schon nur gehumpelt und dann hast du irgendwie nachmittags noch eine Nachbereitung gemacht und am nächsten Tag bist du halt mit einem betonierten Bein aufgewacht. Und das ist ja der große Unterschied, wenn du es jetzt halt einfach mit Laktatkontrolle machst, dass du halt einfach wirklich weißt und es ist ja letztendlich egal, ob du jetzt, es ist natürlich nicht egal, aber in dem Sinne jetzt, ob du mit 3 Millimol das Ganze ansetzt oder 4 Millimol ansetzt und du beobachtest ja auch, also wenn jetzt Athleten halt fitter sind und ein höheres Volumen haben, dann würde ich natürlich eher 3 ansetzen. Mhm. Aber du hältst dich halt die ganze Zeit zurück, weißt du? Also ich hätte jetzt nochmal 10 mal 800 in der Pace laufen können, weil es halt reell ist. So, und diesen einen, den ich schneller gelaufen bin, wo das Laktat dann gleich Richtung 5,0 gegangen ist, habe ich sofort gemerkt, nee, 3,36 ist zu schnell. Mhm. Und dann laufe ich wieder im Bereich von 3,41. Das sind ja nur 5 Sekunden.
Krass.
Und du weißt ja, was das ist, aber das sind halt die Welten. Das sind halt genau diese 5 Sekunden, die den Unterschied machen zwischen überschwellig oder an der Schwelle. Und wenn du halt diese 5 Sekunden langsamer läufst, das ist ja auch die ganze Zeit immer so leicht mit angezogener Handbremse. Natürlich tut dann irgendwann die 8., 9., 10. Wiederholung weh. Aber wie gesagt, vom Kopf her, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich laufe das jetzt 20 Mal, hätte ich es durchziehen können. Hätte ich noch irgendwie ein Gel mehr genommen und so. Und wenn ich halt in diesem reellen Bereich geblieben bin. Und ich habe halt gemerkt, der ist halt jetzt irgendwas zwischen 3,41 und 3,45. 3,45 wäre wahrscheinlich noch reeller gewesen, dann wäre der Wert irgendwie bei 3,6 gewesen. Das wäre wahrscheinlich perfekt gewesen. Aber so ein bisschen hast du dann ja auch Bock zu kicken, aber du kickst halt nicht so, wie du eben beschrieben hast. Und das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Und deswegen danach ja dann auch diese 4 Kilometer im Tempobereich.
So seid ihr dann auf 4,0 dann oder was?
Wollten wir, aber sind die eigentlich immer die ganze Zeit so im Bereich von 3,55 bis 3,56 gelaufen. Und wenn du von dem hohen Niveau kommst und dich nicht ausgeschossen hast, dann geht es natürlich auch. So, und das war auch super spannend. Also Kai, der hat selber auch kein Laktatmessgerät und der ist, würde ich sagen, jetzt was die Unterdistanz anbelangt, von uns dreien sicherlich der fitteste. Und der ist dann auch, zum Beispiel haben wir dann gemessen und dann hatte der 2,4. Dann habe ich gesagt, ich so, Kai, du musst schneller laufen. Lauf mal so im Bereich von 3,35. Dann ist er 3,29 gelaufen und dann war er auf 5,1.
Oh.
So, und dann ist er 3,35 gelaufen und dann war er bei, ich glaube, 3,4 oder 3,5. Also dann, und das ist ja auch total faszinierend zu sehen, wie sich das wirklich so reguliert, ne? Also das ist halt einfach total krass, dass du halt 5 Sekunden schneller läufst, wo du halt denkst, ah, das ist ja jetzt eigentlich nicht die Welt, oder 6 Sekunden. Auf einmal bist du beim 5er-Wert. Und dann reduzierst du wieder diese 5 Sekunden, was sich halt viel langsamer anfühlt, also fühlt sich besser an und schon bist du wieder im reellen Bereich. Und das macht halt total Spaß, wenn du dann halt wirklich so eine Serie läufst, dass du alle 4, 5 Wiederholungen dann mal halt so eine Kontrolle machst. Und es geht dann gar nicht mehr unbedingt so darum, die Zeiten zu treffen und dieses schneller, schneller, schneller wie früher, sondern es geht eher darum, den Laktatwert zu treffen.
Ja.
So, und dann war irgendwie
da,
so
was. Das, genau, was den Körper nach vorne bringt.
Genau,
nicht,
halt trainieren.
Das, was du denkst, was es ist.
Genau, du willst nicht ballern, sondern du willst halt trainieren. Und das war dann auch echt auch dann auch wieder so krass. Dann sind wir den letzten, den sind wir dann, glaube ich, wieder so eine 3,38 oder 3,37. Und da habe ich gemerkt, ah, das ist ein Bereich, der ist höher als vorher. Und dann habe ich so zu Basti gesagt, pass auf, das ist jetzt eine 4,6. Und dann halt Gerät, piep, 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 4,6. Und das ist natürlich geil, wenn du dann wirklich nach 8 Kilometern, die an der Schwelle sind, genauso den Wert dann triffst. Das ist halt schon witzig. Und also eine Gruppe, das ist einfach wirklich, das ist so Gold wert. Und gerade auch beim Laufen, wenn du dir überlegst, du bist da alleine auf dem Track, du hast aber dann 3, 4 Leute um dich rum, das macht so viel mehr Spaß, wechselt sich irgendwie ab. Einmal läuft einer 2 Wiederholungen vorne, dann der nächste 2 Wiederholungen vorne und so. Es ist schon.
Ja, einfach, wenn die Pace passt,
ist es. Wenn die Pace passt, geil, na klar, genau. Wenn die Pace passt. Also das ist halt einfach so. Aber wirklich, wirklich cool. Und was halt echt ist, du merkst halt dadurch, dass es so ein. Dadurch, dass es so feste Punkte sind in der Woche, dass ich bin nicht organisiert.
Also es ist halt einfach eingeplant.
Genau,
es ist ein Termin, der steht im Kalender und
genau,
der ist fix.
Aber es ist aber auch Stress, weißt du, wie ich meine? Das ist ja, halt, also du merkst halt in dem Moment, okay, es sind ja nur jetzt 5 Läufe pro Woche, aber so gestern war zum Beispiel ein Tag, der wirklich auch voll war. Und dann bin ich halt von 7:30 bis 8:30 abends gelaufen, was im Sommer ja immer noch total cool ist. Wobei, hatten wir letzte Woche ja, glaube ich, auch schon im Podcast, jetzt ist echt Spätsommer. Also gerade abends merkt man das ja ganz, ganz, ganz deutlich, dass es halt einfach viel früher dunkel wird. So, und da bin ich halt in dem Sinne nicht Athlet, als dass ich jetzt irgendwie so meinen ganzen Tagesablauf darauf auslege, dass das Training eingehalten werden kann, obwohl das ja nur Laufen ist. Das ist ja ein riesengroßer Unterschied. Aber das ist, glaube ich, dann einfacher, wenn die Ferien vorbei sind und du wieder so feste Zeiten hast. Aber ich glaube, jetzt so eine Ironman-Vorbereitung, boah, das wird mich, also da, das merke ich, das wird mich jetzt richtig stressen. Da hätte ich keinen Bock drauf, weil ich heute natürlich auch deine Story gesehen habe. Und was ich halt einfach natürlich cool daran finde, ist, dass man wirklich merkt, das haben wir ja vorher auch schon besprochen, wie das Feuer in dir brennt. Ich meine, wir haben jetzt auch 2 Wochen lang Podcast mit Gästen gehabt, beide super cool, aber da habe ich dann schon auch gedacht, oh, macht doch mal wieder Spaß, alleine mit dir zu quatschen, mal so zu hören, wie bei dir die letzten Wochen gelaufen sind, auch ein bisschen erzählen, wie jetzt halt die Marathon-Prep gelaufen sind. Wobei auch da natürlich, muss man sagen, das waren ja beides so Parallelitäten zwischen Chebbe und auch Torso, dass ja beide einfach mit so einer Wahnsinnsbegeisterung davon gesprochen haben. So gerade Chapel war irgendwie doch so ein Punkt, weil das halt so dieser High-Performance-Sport ist. Da kennen wir ja einfach ganz, ganz viele Athleten in dem Bereich. Ich weiß nicht, ob du heute den Post auch gesehen hast oder gestern war es, glaube ich, von seinem österreichischen Staatsmeistertitel. Eigentlich wollte ich kommentieren, ob es irgendeinen Zeitpunkt im Rennen gab, wo er nicht gegrinst hat.
Weil das, die Bilder sah schon echt schlecht aus.
Das war wirklich recht. Einfach nur so ein dickes Grinsen. Und man darf nicht vergessen, dass er 2 Tage vorher beim Allgäu-Triathlon All-In gegangen ist, um aufs Treppchen zu kommen. Ist ja nachher 5. geworden.
Ja.
Und ich finde, das ist so etwas bei Chapel, bei Fred jetzt ja auch, werden wir ja gleich drauf sprechen zu kommen, am Sonntag ist Thun. Du siehst halt einfach den Athleten an, die richtig Bock auf ihren Job haben oder halt auf ihre, die für ihre Leidenschaft brennen, nennen wir das halt mal so. Das ist ja auch das, was ihr gesagt habt mit Hayden Wild, wo wir beide gesagt haben, vor dem T100-Rennen, das würde uns jetzt nicht wundern, wenn er das Ding abschießt, weil der halt einfach von Anfang an mit so einer Souveränität, mit diesem Sturz umgegangen ist. Das war für ihn halt einfach nur part of the game. Ich gucke jetzt, dass ich das Beste daraus mache und gucke, dass ich dann schnellstmöglich wieder fit an der Startlinie bin. Und das war jetzt auch etwas, was sich bei den Athleten von uns an den Wochenenden festgestellt hat. Den Hammer, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hat echt Punti abgeschossen beim Ironman in Kalmar am Samstag, 8:59:59. Hast du es gesehen?
Richtig geil, ja, ich habe deinen Post gesehen und mich totgelacht. Also unfassbar. Wie kann man das so gut timen?
Wirklich, und das Geile ist, er hat gedacht, dass er über 9 Stunden ist, ist ins Ziel gekommen, ist wirklich Anschlag gerannt, also war wirklich voll am Limit, siehst du auch an den letzten Splits, also er hat richtig, richtig alles gegeben. Und dann ist er halt ins Ziel gekommen, sofort über ein Ziel zusammengebrochen und dann der Sprecher so: Christoph, do you know your time? Und dann guckte er nur so, 8:59:59. Und dann das ganze Stadion halt ausgerastet. Alter, und drei Helfer auf ihn gesprungen.
Ich kenn's auch,
der DJ extra noch die Mucke verändert und sowas alles. Also ist richtig. Und es war halt, ich habe falscherweise geschrieben, sein erster Ironman, weil er jetzt seit Dezember bei mir trainiert. Er hat aber, glaube ich, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren Ironman Barcelona gemacht. Und das ist so ein Typ, der vorher beim Fußball im Tor stand und nur gefeiert hat. Also richtig so mit 2 Kästen Bier und Packung Zigaretten und allem drum und dran.
Krass, es gibt so viele, die dann so ein Ausdauertalent irgendwie da haben.
Und dann ist er halt Papa geworden, hat er gedacht, nee, ey, das geht jetzt nicht und hat dann mit dem Laufen angefangen und genau wie du sagst, gleich den ersten Marathon unter 3 Stunden und dann halt mit Triathlon angefangen und sein Ziel war halt ganz klar, irgendwann will ich mich für Hawaii qualifizieren und das kam dann am nächsten Tag, der hat wirklich die Hawaii-Quali auch geholt. 6. in der AK40 geworden und war, glaube ich, auch ein klein bisschen so ein Vorteil. Du konntest dich in Kalmar sowohl für Nizza als auch schon für Hawaii nächstes Jahr qualifizieren.
Mhm.
Und er hat dann halt den Kona-Slot für nächstes Jahr bekommen.
Geil.
Nach dem neuen Qualifikationsmodus.
Da können wir auch nachher nochmal drüber reden. Da habe ich noch so eine DM bekommen von jemandem, die es echt ganz gut verglichen hat. Und es scheint so, je älter du bist, desto einfacher wird es. Also, aber richtig krass. Also
absolut.
Ich habe dann auch gedacht, so mit ihr hin und her geschrieben. Und ich sagte so, müssen wir mal gucken und so. Wir haben uns da jetzt noch nicht so stark mit auseinandergesetzt. Die war dann echt nett und hat mir alle Sachen zusammengesucht und rausgeschrieben. Hier, Theresa.
Hast du die Liste?
Theresa, nee, die hat aber das war jetzt hier, guck mal, das Beispiel war jemand in der 6. Platz. Beide Athleten, 6. Platz. Einer AK 25-29 hat eine 9:15 gemacht.
In der 25 logischerweise.
AK 25 bis 29, Platz 6 ist insgesamt Platz 57. geworden, ja, nach dem neuen Dings. Und dann einer in der AK 50, der hat eine 9:30 gemacht und als bereinigte Zeit ist es dann eine 8:29 und rutscht auf Gesamtplatz 18 vor. Und dann habe ich gefragt, ob es die gesehen hat oder eine Liste hat. Da, genau. AK 25 bis 29, 5 Slots. AK 50 bis 54, 19 Slots. Also Görkeman, das neue Ding. Ironman Hamburg, das wird dein Kona-Quali.
Ich hab hier nämlich tatsächlich den Rolldown. Also ich habe hier quasi die bereinigte Liste.
Mhm.
Weißt du, die halt...
Und, ja, mit den genau, mit den Zeiten, genau.
Genau,
ja.
Und Sieger ist ein Isländer in der AK 65 bis 69. Ist aber natürlich auch brutal stark. AK 65 bis 69 und der hat 10 Stunden 38 gemacht.
Das ist, natürlich das ist brutal stark, aber es ist sportlich nicht so geil wie irgendwie jemand, der 8 Stunden 5 macht. Oder
nee, pass auf, hat 8:01 gemacht.
8:01,
also bereinigte Zeit 8:01.
Ja.
Zweiter.
Boah, weiß ich nicht.
Zweiter Platz, AK 50 bis 54, meiner Altersklasse, hat eine 8:57 gemacht, ist dann in dem eine 8:03. Dritter in der Alter.
Aber
Dritter.
Eine Stunde, jetzt mal so einfach, bevor du jetzt das durchgehst. Nur aus dem Bauch heraus als Coach.
Eineinhalb Stunden.
Eineinhalb Stunden, ja. Guck, Mathe war ich, wissen wir ja schon.
Aber Nicky Boy, AK-65, das ist echt schon, also natürlich gibt es Leute, die mit AK-65 echt noch saufit sind.
Na, es ist ja okay, AK-65, aber jetzt die meisten Slots wird es ja dann AK-50 bis 54 irgendwo rumgehen.
Also ich lese einfach mal, ohne okay, detailliert rumzugehen, die Altersklassen durch. Gewonnen hat AK-65, dann AK-50, dritter AK-50, vierter AK-55. Fünfter AK-40, dann der erste AK-25, dann wieder AK-50, nochmal AK-25, dann AK-55, AK-50, AK-50, AK-18, AK-30, AK-45, AK-40, dann AK-30, AK-18.
Ja, reicht. So, reicht, also, wird sonst langweilig. Aber nur ich will ältere. Ja nur dein Bauchgefühl einmal als Coach.
Definitiv. Wenn du alt bist,
ist ein bisschen viel, oder? Mit diesem Faktor. Die du gut geschrieben kriegst als Faktor quasi. Das ist schon,
ja, ich denke auch. Du
schon ein bisschen zu sehr aktuell noch die Älteren.
Die Älteren, denke ich auch.
Weil auch in unserem Sport ist es ja, also nachgewiesenermaßen bist du ja mit 25 nicht am Peak, was du auf dem Ironman kannst.
Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht.
Gerade im Age-Group-Bereich.
Ganz klar nicht. Also ich glaube wirklich, am schwersten wird das für die es eh schon am schwersten
war. Ja, so
AK 30 und 35, für die wird es aber halt einfach echt unfassbar schwer.
Ey, ich muss noch ein Jahr warten. Ah nee, ich werde nächstes Jahr 40.
Ja, siehst du?
Dann steigert ich werde nächstes auch. Jahr 40?
Ja, dann bist du nächstes Jahr schon in der AK
40. Egal, das ist, ich muss nächstes Jahr einen Ironman machen. Ich werde, warte mal, 86. Nee, ich werde...
Ja, doch, natürlich. Nicky Boy, na klar, nächstes Jahr bist du AK 40.
Und in dem Jahr, definitiv, wo man 40 wird, zählt das, ne?
Niemand, an dem du 40 wirst. Ist sogar so, wenn du im November oder Dezember 40 wirst.
Ja, werde ich ja im November.
Ja, genau, ja.
Oh, ja. Guck mal, jetzt bin ich noch heißer, Girky Man. Jetzt bin ich noch heißer. Geil.
Ach, herrlich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, und dann können wir auf das Thema nochmal zurückkommen.
Ja.
Weil Punti, so weil wir über dieses Mindset gesprochen haben, und Punti ist auch so ein monsterpositiver Typ. Felix hat in Kopenhagen 8 Stunden 42 gemacht bei seinem allerersten Ironman. Auch so ein Typ, der halt einfach, der ist eine 1,22 angelaufen. Ich habe gesagt, Felix, ich traue dir zu, dass du einen 3-Stunden-Marathon läufst, aber lauf nicht zu schnell an. 1,22 angelaufen und ist dann 3,02, also ist eine 1,40 draufgerannt. Wir waren an dem Tag in Timdorf am Strand, den Knall hast du von Kopenhagen bis Timdorf gehört, weil der wirklich, dem war so schwarz vor Augen am Ende, der hat so überzogen, aber weil der halt sich... Der ist halt junger Papa, ganze Family war da, sein Dad war da, auch ganz cool. Jan kenne ich auch, dem schreibe ich Marathonpläne, der ist immer beim Lauftreff dabei. Und dann habe ich schon gesehen, dass Felix viel zu schnell losläuft. Und dann habe ich so geschrieben, oh Jan, bitte schrei ihm zu, er soll irgendwie ein bisschen runternehmen. Und dann hat er nur geschrieben, mein Erziehungsauftrag ist beendet. Da habe ich wirklich, das war so eine geile Antwort, da habe ich wirklich so gelacht und habe nur gedacht, okay, Touché, ist nicht deine Verantwortung, ist meine Verantwortung. Und der ist wirklich so geplatzt, der war froh, dass es bei 40 noch eine Verpflegungsstelle gab, weil der hat schon Sterne gesehen, der wäre sonst gar nicht mehr ins Ziel gekommen, was natürlich super, super schade war. Und der ist zum Beispiel die ganze Zeit auf Platz 5 in seiner Altersklasse gelaufen und hat dann auf den letzten 5 Kilometern, ich glaube, noch 12 Plätze oder vielleicht auch 7 Plätze. Er ist dann nachher nur noch AK-12. Oder 13. geworden, weil er halt so hoch gegangen ist. Aber diese Euphorie und diese Freude und diese Freude am Sport, das haben die halt irgendwie alle gemeinsam. Und ich finde, das ist wirklich in dem Podcast von Chebbe so dermaßen rübergekommen, dieses für eine Sache brennen.
Ja.
Und das ist einfach wirklich das, was du brauchst und was du halt auch nur bedingt lernen kannst. Also das ist halt, eigentlich sollte das natürlich die Grundvoraussetzung, gerade wenn du Profisportler bist, sollte das die Grundvoraussetzung sein. Das sagen wir jedes Mal wieder. Aber bei vielen Athleten, so von außen betrachtet, hat man halt irgendwie das Gefühl, dass ja, das Feuer brennt nicht mehr. Weißt du, die sind so, die haben natürlich dann auch irgendwie gute Verträge vermutlich und vielleicht auch ein bisschen eine Alternativlosigkeit. Das ist natürlich auch echt fies, wenn du Mitte 30 bist und nicht weißt, was kommt danach. Aber so dieses Leuchten in den Augen von Chebbe, als er halt davon gesprochen hat, oder auch wenn du jetzt Fred hörst, so, nee, ich mach jetzt tun. Ich habe mich unmittelbar nach Rot, habe ich mich umgeguckt und habe überlegt, welches Ding mache ich. Und ich meine, unmittelbar nach dem Ziel ging es ihm nicht so richtig gut. Aber der ist halt so, wie ich es geschrieben habe, der hat halt am süßen Saft der Langdistanz geschnuppert und ist jetzt dermaßen abhängig von dem Zeug. Und hat halt einfach so...
Überleg mal, der gewinnt da noch, was dann passiert, Junge.
Ah ja, dann ist
es aber, ihn verloren.
Ja, aber ich glaube
dann
tatsächlich.
Hat die T-100 ihn verloren.
Aber da ist er, ach, die hat ihn doch jetzt schon verloren. Ja, wenn man ehrlich ist, hat die doch ihn jetzt schon verloren, weil er halt einfach merkt, dass auch dieses, ja, das ist halt einfach cool. Doch, ich finde auch, wenn du dann auch siehst, so jetzt Allgäu, der hat auch wieder ein anderes, der hat sein Mojo wiedergefunden. Weißt du, das Mojo ist wieder da. Der hat einfach wieder richtig Bock und brennt irgendwie anders und das ist schon geil. Und das ist einfach echt so bei den Top-Athleten, egal ob Amateur oder Profisportler, so muss das sein. Und dieses Leuchten, dieses Brennen in den Augen, das ist so geil, das zu sehen. Also egal in welchem Sport.
Das ist ja auch genau das. Also das ist natürlich absolut das Wichtigste, wenn du es machst und egal wie leistungs- oder wenig leistungsorientiert, dass du Spaß an der Bewegung und am Sport hast. Ne? Generell ist es einfach gut für alle draußen und je mehr Leute sich bewegen, umso besser wird es denen gehen, gesundheitlich und mental und allem. Also das ist ja sowas von nachgewiesen. Aber ich finde auch, das ist auch genau das Schwierige natürlich bei uns im Sport, weil du jetzt natürlich durch Social Media, sonst was, du vergleichst dich auch immer so schnell. Und wie schnell ist dieser Blick auch zu den Profis gewandt. Da ist bei mir gerade, wo du es gesagt hast, das Mojo, sonst was, also sofort habe ich wieder an 2022, ans Project gedacht. Und da war es bei mir mal so, mal so. Es war mal so, dass es geil lief. Und es hat einfach Bock gemacht, wo ich dann im Trainingslager war, mit Johan nochmal auf Lanzarote. Und einfach, ich habe für mich persönlich Einheiten abgerissen, die ich noch nie so abgerissen habe. Und wusste, ich bin jetzt schon in der besten Form meines Lebens. Und dann ist es einfach mega geil, es macht einfach mega Spaß und denkst, boah, ich kann da in Rot die schnellste Zeit hinhauen, auf jeden Fall unter 9 Stunden, so, das ist ja das allergrößte Ziel gewesen und vielleicht sogar noch ein Stück weiter drunter. Und dann hast du wieder, ja, aber ich starte auch bei den Profis und dann guck mal, wenn ich mich jetzt vergleiche mit Strati und Fred und so, da bin ich so weit von weg und das ist ja dann einfach die Gefahr, das zieht sich dann auch wieder voll runter. Also es liegt ja auch immer dann, wo ordnest du dich ein und da einfach ehrlich zu sich selber zu sein und irgendwie bei sich zu sein und auf sich zu gucken. Und das natürlich im Profisport ist es natürlich schwieriger, weil das ist dein Job am Ende des Tages und du musst auch mal ein Rennen gewinnen, wenn du geile Verträge haben willst, wenn du, ne, und so jemand wie Fred, der schon oft gewonnen hat, wenn das halt lange nicht passiert, dass du gewinnst oder dass du nicht mal auf dem Podium stehst, dann ist natürlich schwierig dieses, was Fred erstaunlich lange für meine, in meinen Augen, ich habe ihn da auch oft drauf angesprochen im Podcast, echt aufrechterhalten hat, über eine super lange Zeit. Das fand ich total krass. Aber ich bin echt gespannt. Ich glaube, Roth hat ihn da, wie du gerade gesagt hast, nochmal wieder anders angezündet und jetzt in Allgäu. Dann gewinnt er wieder ein Rennen und hat er auch geschrieben dann direkt, feels good, also fühlt sich gut an, dass das Tape, das Zielbanner in der Hand zu haben. Und ich würde ihm einfach so gönnen, dass das halt in Thun am Wochenende auch wieder passiert, weil das ist einfach, ja, da siehst du einfach, der brennt da wieder anders, er redet wieder anders, auch im Podcast über die Sachen, das ist mehr Emotion drin.
Ist aber natürlich auch ein wichtiges Thema, was du sagst im Amateurbereich, weil auch da hast du natürlich, und das ist halt etwas, was ich auch viel sehe, gerade so dieses Social Media, da hast du natürlich auch viele, die dann auch über das Teilen auf Social Media und gerade wenn sie dann viele Follower haben, auch so ein bisschen den Blick auf ihren eigenen Journey verlieren, weil sie irgendwann natürlich dann vielleicht gut werden und auch Erfolge erzielen, die sie sich so selber nicht zugetraut haben, also wirklich individuelle Erfolge, irgendwie bestimmte Zeiten erreichen, Halbdistanz unter 5 Stunden machen oder so, oder dass sie vielleicht für eine WM qualifizieren, Ironman stark machen, so wie sie es sich vielleicht nicht zugetraut hätten und dann auch gefeiert werden entsprechend und dann irgendwie immer in dieser Spirale drin sind, ja, besser, also immer besser werden zu wollen, wo ich dann halt auch ganz oft aus Trainersicht sage, ey, warte mal ganz kurz, du hast jetzt innerhalb von 2-3 Jahren so eine Entwicklung gemacht, du kannst, wenn du jetzt deinen ersten Ironman in 10 Stunden 40 machst, heißt es nicht, dass du in 2 Jahren den unter 10 Stunden machst. Also das ist ja schon, du musst ja erstmal immer wieder liefern, so, und die verlieren dann ganz schnell diese Leidenschaft an dem Sport, weil sie halt nur noch nach außen gucken, nur noch aufs Außen gerichtet sind und was muss ich denn jetzt präsentieren und welche Zeit muss ich rennen und was muss ich denn jetzt hinbekommen und darüber halt dann genau diese Freude verlieren. Und das ist genau das, was du gesagt hast, die Profis müssen halt abliefern und das Tolle ist bei den Amateuren, am Ende kriegt ihr kein Hahn danach, ob du jetzt das Ding in 10 Stunden 20 absolvierst oder 10 Stunden 35, für dich selber ist es wichtig, weil du besser werden willst Aber letztendlich geht es ja immer um den Journey. Und das ist eigentlich das, was du vor ein paar Episoden, als es auch um einen Marathon ging, total treffend gesagt hast, was ich auch richtig gut fand, ist, dass es ja letztendlich ist immer das Entscheidende, der Startpunkt. Es ist gar nicht da unbedingt das, wo du mal warst und was du mal konntest, sondern ist letztendlich ist der Startpunkt. Und dieses, ich kann es mir jetzt auch nicht vorstellen, das wird wie gesagt auch ein Ritt auf der Rasierklinge, den Berlin-Marathon da so schnell zu laufen. Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Mich hat letztens auch einer gefragt, ja, wann bist du denn den letzten Marathon gelaufen? Und habe ich so nachgedacht, das war wirklich, also den letzten, den ich gelaufen bin, war in Regensburg, als ich Dritter geworden bin, 2010. Oh,
krass, ja.
Auf Hawaii bin ich dann krank geworden und 2011 bin ich ausgestiegen und das war's dann. Also vor 15 Jahren bin ich das letzte Mal einen Marathon gelaufen.
Ja, ja, aber so. Genau, das ist ja, und da kannst du jetzt nicht erwarten, also klar, vierer Stunde früher deine Ironman-Pace, aber das ist genau dieses Thema. Es ist ja saugeil, sich das Ziel zu setzen und versuchen, da wieder hinzukommen und irgendwie dem nahe zu kommen. Aber wenn du es nicht schaffst und es wird am Ende eine 2:59:59, ist das trotzdem ultra, ultra voll geil, dass auch du A, erstmal wieder einen Marathon gelaufen bist und B, einfach auch jetzt mal wieder eine 12 Wochen Journey durchgezogen hast, Verbesserungen siehst, jetzt ja schon im Training. Guck mal, was für krasse Zeiten du jetzt schon wieder rennst. Vor 3-4 Wochen hättest du dir nach den Zeiten, die du jetzt gerannt bist, auf der Track-Session die Finger geleckt.
Voll, absolut, absolut. Ich habe auch, als ich jetzt den Long Run gemacht habe, habe ich dann auch überlegt, ob das der längste Lauf war, den ich in den letzten 15 Jahren dann nicht, weil ich habe ja danach nochmal eine Hawaii-Vorbereitung gemacht. Da bin ich mit Sicherheit mehr gelaufen. Ich bin tatsächlich letztes Jahr in der Frankfurt-Vorbereitung, 1:30er wirklich gerannt. Also das habe ich auch gar nicht so auf der Pfanne gehabt. Aber den bin ich, glaube ich, im Schnitt 25 Sekunden langsamer gelaufen als jetzt. Mhm. Also da wäre ich die Geschwindigkeiten, die ich jetzt laufe, wäre ich da nicht gerannt. So, da war ich läuferisch lange nicht so fit, weil ich natürlich auch nicht diesen Aufbau gemacht habe, den ich jetzt gemacht habe. Das ist ja auch das, was mir nachher zum Verhängnis geworden ist.
Ja, Frankfurt ist ja auch, ne, das ist ja auch noch im Körper drin, sozusagen, ne?
Du bist ja, klar,
du hast ja schon angefangen für den Marathon jetzt.
Aber du musst es, aber letztendlich ist es genau wie du gesagt hast. Es ist wirklich so dieser Journey und das ist schon echt, das macht halt einfach richtig, richtig Spaß. Und ich glaube, wichtig ist einfach wirklich, dass man sich selber mal so ein bisschen auch erdet, dass man halt auch mal sich eingesteht, gerade auch wenn man dann halt älter ist, dass man dann halt nicht das ganze Jahr über oder halt Jahr für Jahr immer den Hebel weiter umlegt. Sondern das ist ja auch ein bisschen das, was wir letzte Woche mit Torso hatten. Ich meine, der geht jetzt auch auf die AK60 zu und der bringt jetzt im Grunde genommen immer noch die Leistung, die er in der AK50 gebracht hat. Und das ist ja etwas, was halt auch total faszinierend ist, wenn du halt einfach es immer noch schaffst, Zeiten bei ihm dann halt den Halbmarathon unter 1:30 zu rennen und sowas alles. Und das ist halt schon krass und das ist ja irgendwie das Coole auch bei dir. Also ich bin zum Beispiel auch wirklich felsenfest davon überzeugt, weil natürlich auch so dein / mein Wissen, glaube ich, mehr geworden ist. Also ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass du, wenn du dich jetzt auf einen Ironman vorbereitest und man muss natürlich immer dann irgendwie eine Vergleichbarkeit haben, aber ich bin zum Beispiel fest davon überzeugt, dass du die nächste Langdistanz in Rot schneller machen würdest als beim Project. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Weil
ja,
jetzt
wenn
halt
ich mich gut vorbereite und alles zusammenpasse.
Wenn du dich gut vorbereitest, plus, genau.
Das ist das, was ich gemerkt habe. Es ist nicht so, es reicht bei mir nicht zu sagen, wie jetzt, also gut, ich, ne, in Frankfurt, da kam es diese Fußverletzung und so dazu. Aber es war auch so, ja, ich mache mal einen Ironman wieder und ich versuche mich für Hawaii zu qualifizieren. Aber es war so ein Ziel, was, also ich finde halt so die Hawaii-Quali, was heißt denn das? Das ist für mich so super schwer greifbar gewesen. Und ich glaube, das war so auch für mich dann, für dieses Ding, um auch nach dieser Verletzung dann wieder in Gang zu kommen, das größte Problem. Also dieser wirklich fehlende Fokus, den ich am Project gehabt habe, wo ich dachte, ich mache alles so nah dran an einem Profi, wie ich irgendwie kann. Und da bin ich natürlich auch voll an meine Grenzen gekommen. Und mit diesem Wissen, wenn man jetzt sagt, man geht sowas nochmal wieder in irgendeiner ähnlichen Form an, aber das Wichtige ist halt, dass man so ein, oder ich für mich zumindest, ein klar definiertes Ziel habe, was auch ein bisschen zu groß ist vielleicht. Also genau das, was du jetzt ja auch mit dem Marathon machst, dass du nicht gesagt hast, ja, 3 Stunden, weil du weißt, das kriegst du wahrscheinlich relativ safe hin, wenn du 12 Wochen trainierst. Aber ein 4er-Schnitt zu rennen ist so, und wir sind jetzt 6 Wochen vorm Berlin-Marathon, es geht genau in die richtige Richtung, aber es ist immer noch nicht so, dass du sagen kannst so, ja, das passt von den Trainingsleistungen. So. Das ist so immer noch so ein bisschen groß,
also,
das Ziel.
Also jetzt, jetzt wäre so.
Aber deswegen trinkst du auch keinen Alkohol, deswegen hast du dir heute Mittag Reis gekocht. anstatt Fritten und Currywurst hier irgendwie noch schnell reinzuziehen. Aber das ist doch genau das, was ich meine. Also warum du es wahrscheinlich dann, oder eventuell, wir werden es dann in Berlin sehen, aber die Chance zu schaffen größer ist, weil das Ziel doch so ein bisschen weiter oben ins Regal gelegt wurde, sage ich jetzt mal, machst du auch vielleicht zwei, drei Sachen mehr, als wenn du sagen würdest, ja, 3 Stunden. Da hättest du ja nicht gesagt, ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Da, mit der Einheit gestern, mit der Track-Session, hättest du gesagt, so, ja, 3 Stunden kriege ich hin. Jetzt kann ich hier auch nochmal heute Abend 2 Aperol.
Ja, ja.
Also, genau. Weißt du, einfach.
Nein, 100% so ist es. Ganz genau so ist es. Definitiv. Und das ist halt auch, glaube ich, so diese realistische, wie du sagst, vielleicht ein bisschen nach den Sternen greifen, realistisch nach den Sternen greifen. Das ist so das, was du brauchst. Und letztendlich auch bei dir, ich würde auch, ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch klar, natürlich auch so deutlich besser. Aber wenn ich dich jetzt auf eine Langdistanz vorbereiten würde, ich würde das auch nie so machen wie im Project, dass du schon ab November anfängst, dich zielgerichtet, also du natürlich schon zielgerichtet, aber ich würde bei dir zum Beispiel viel länger noch Spaßwettkämpfe im Vordergrund haben. Also noch gar nicht dieses Zielgerichtet. Ich würde immer.
Ja, auch einfach mal 5er-Silvesterlauf.
Genau, du musst beim Laufen musst du Sachen machen, aber wenn du dann im Trainingslager, weil du halt einfach Bock darauf hast, in 2 Wochen irgendwie mit den Jungs dann Strati, Fred, keine Ahnung, Cheppe, alles auf dem Rad mitfährst und dann halt mal 2 Wochen lang nur 3-mal pro Woche läufst, weil du halt total übers Limit hinausschießt, ist es völlig egal, weil dich das am Ende mehr voranbringt, weil du halt Freude an der ganzen Sache hast, als schon im Januar, Februar total diszipliniert zu trainieren und dann halt im April, Mai, wenn es zählt, die Freude zu verlieren. Und weißt du ja selber, wenn du dann halt bis April irgendwie gut davor bist, natürlich deine Laufkilometer sammelst und man dann sagt so, jetzt Mai, Juni, jetzt Hacken zusammenkneifen, hintern zusammenkneifen, Hacken zusammenknallen, dann zählt's und dann wirst du auch ein gutes Rennen machen, weißt du so. Und natürlich die Langfristigkeit. Das ist halt immer etwas, wo man wirklich sagen muss, ey, du musst jetzt schon gerade auch, weil ich glaube, kannst jetzt langsam wieder ans Laufen denken, glaube ich, oder?
Morgen darf ich mal wieder antesten. Ich werde morgen mal einen ersten so Minute laufen, Minute gehen, mich mal rantesten wieder. Und ja, also wenn ich gar nichts merke, dann vielleicht auch mal 2 oder so, mal ein bisschen länger, mal gucken, wie es dann eben ist. Aber hat es ja doch noch im Kopf, so ein bisschen vorsichtig rantasten. Aber
ja, unbedingt,
das ist genau
unbedingt.
Das, was ich nämlich auch heute in der Story gesagt hatte, mal gucken, wie es dann wird. Weil das ist schon das, was ich im Kopf habe. Wenn ich, also entweder, ich habe halt Bock, nächstes Jahr was zu machen. Ich hätte nochmal richtig Bock auf den Ironman. Aber ich weiß halt auch, dass wenn ich nochmal mir irgendwie ein größeres Ziel setze, muss ich regelmäßig 3 bis 4 Mal die Woche laufen. So, und um diese Laufkilometer reinzukriegen, weil das ist einfach meine größte Schwäche. Und da muss ich die Kilometer haben. Und da weiß ich auch aus der Vergangenheit, wenn ich da Kilometer mache, wird es halt auch besser. Und ich mache halt auch gute Fortschritte. Und im Project war es genauso, dass wir wahrscheinlich da auch ein bisschen zu schnell im Laufen mit Intensitäten angefangen haben, anstatt erstmal über den Umfang zu gehen und den ein bisschen hochzubringen. Und das ist so das Allerwichtigste. Und wenn das geht, dann kann ich an Ironman denken. Und sonst muss ich halt mir doch wieder Radziele oder Adventure Races oder was auch immer suchen. Aber klar, das Laufen ist das Allerwichtigste, um dann eine super Performance zu entwickeln. Weil ich brauche halt die Kilometer einfach da. Und das Krasse ist ja, dass ich auch, das war so dieses, wann war das? 2021, das Jahr vor dem Project, wo ich mit Bocky diesen Runruh gemacht habe. Weiß nicht, kannst du dich noch dran erinnern?
Ja.
Oder diese letzte Woche war irgendwie 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 Kilometer. Weiß nicht, was das war.
160
Kilometer oder so.
Ihr seid immer das Datum gelaufen.
Ja, genau. Also wir sind dann 22, 23, 24, genau. 25, 26, genau. 27, 28 Kilometer genau. In einer Woche.
Genau.
Also es waren dann schon richtig Wochenkilometer und wir sind da hinten raus den letzten, am 28. sind wir letzten 2 Kilometer 4er Schnitt gerannt. So, und da bin ich halt nur durch Umfang und nur durch Laufen, ohne ein Intervall, habe ich eine krasse Form aufgebaut. So, und wenn du diese Grundlage dann hast, da dann nochmal drauf zu hin, das ist, glaube ich, das, was bei mir funktioniert, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich trainiere, sondern ich habe so eine Challenge gemacht, die hat mir Spaß gemacht und das ist es halt, wie man mich gut. Ich habe ja einfach ultra Spaß an Bewegung und am Triathlon. Aber wenn ich halt genau immer 5, 4, 3, 2, 1, 30, 30, sonst was laufen muss und gucken muss, wo ich das, und dann fahre ich anstatt irgendwie Strecken, auf die ich Bock habe, im Trainingslager auf Mallorca nur Schilfstraße und 5-mal den gleichen Berg hoch, dann verliere ich das halt auch.
Voll. Ja,
das aber, haben wir schon viel drüber gesprochen.
Ja, aber es ist trotzdem, es ist, finde ich, man kann das einfach echt nicht oft genug sagen, weil halt einfach dieses Brennen für den Sport und den das Brennen für die Leidenschaft. Man darf halt echt nicht vergessen, das ist einfach für den Großteil von uns Hobby. Und wenn man fürs Hobby nicht mehr brennt, dann ist halt echt irgendwas verkehrt. Und wenn man halt, es gehört dazu, und das ist auch part of the game, dass man seinen Hintern hochkriegt. Und ich hatte gestern auch keinen Bock mehr zu laufen und hat dann einfach gesagt, nee, komm, du willst jetzt diese Woche 5-mal laufen, also geh jetzt noch raus und lauf. Und nach dem Loslaufen fühlst du dich wie der König. Und wenn du dann zu Hause bist, ist alles super. Und natürlich, so meine ich das gar nicht, dass man jetzt immer mit dicken Grinsen im Gesicht jede Trainingseinheit starten muss. Aber in der Regel muss es halt mal Spaß machen. Und ich glaube, dass wirklich sehr, sehr viele in diesem Sport eben auch, wie du es gesagt hast, auch dieses Festbeißen an Zeiten und an irgendwie vorgegebenen Splits. Das ist auch, wir haben dieses Jahr 1-2 Athleten, die leider verletzungsbedingt ausgefallen sind mit einem Ermüdungsbruch. Und die sind Gott sei Dank beide schon länger bei uns. Und wie cool die damit umgehen. Also, dass die wirklich, vor 2-3 Jahren wäre das für die noch der absolute Horror gewesen. Gerade Laufen auch, dann so die Lieblingsdisziplin. Und jetzt sind die halt einfach so entspannt damit, weil sie halt wissen, naja, ich kann jetzt halt geil Radfahren, ich kann irgendwie am Schwimmen arbeiten, meine Schwäche, mache halt irgendwie ein bisschen Ellipsentrainer oder ein bisschen Aquajogging. Und wenn ich dann halt danach wieder laufen kann, nach 3-4 Monaten bin ich halt wieder back in the game. Und das zu sehen, so diese Gelassenheit zu sehen und auch zu sehen, mit wie viel Freude die trotzdem bei den anderen Disziplinen dabei sind, dass die halt immer noch diesen Ausgleich haben zu ihrem Alltag und sowas alles, das ist halt das, was zählt. Und das finde ich halt so cool. Und deswegen finde ich tatsächlich, dass man das nicht oft genug betonen sollte, weil das halt einfach so die Grundlage des Sports ist, dass man halt einfach Freude daran hat. Und das ist ja auch immer so ein bisschen der große Nachteil am Ausdauersport. Der große Vorteil ist, dass man unheimlich viel erreichen kann, egal in welchem Alter man anfängt und egal in welchem Zustand man sich befindet. Der große Nachteil ist halt, dass es keine Spielsportart ist. Also wenn du jetzt irgendwie so Tennis spielst oder Tischtennis, wir haben jetzt in Ferien teilweise Tischtennis gespielt und dann ratzfatz in 1,5 Stunden um. Und weil das halt einfach eine Spielsportart ist. Und das ist natürlich im Ausdauersport nicht so. Das ist halt immer irgendwie eher mit ein bisschen Arbeit verbunden. Und dann kommen immer Momente, wo man auch keinen Bock mehr hat, wo man aber halt durch muss. Aber wichtig ist halt einfach, dass einem das Freude bereitet. Und das fand ich jetzt sowohl beim Podcast mit Torso wirklich sehr gut, als halt auch noch bei Jebbe. Und wie gesagt, jetzt Fred, Wochenende in Thun, da merkst du halt auch wieder, der brennt lichterloh. Und so muss es halt sein. Und da müssen halt auch viele der Amateurathleten sich wirklich mal an die Nase greifen und einfach wieder back to the basics sich fragen, hey, warum mache ich das Ganze? Und dann halt auch dementsprechend die Einheiten entsprechend bewerten. Und wenn du dann halt deine Intervalle mal 10 Watt zu wenig fährst, so what? Dann hast du halt keinen guten Tag gehabt, hast vielleicht zu wenig gegessen oder bist an dem Tag nicht in der Verfassung, die so zu fahren. Aber dann geht die Welt nicht unter. Und das ist halt einfach ganz, ganz wichtig. Deswegen ist das, glaube ich, einfach nochmal wichtig, das auch zu sagen. Was wir auch nochmal sagen müssen, das ist mir jetzt nämlich aufgefallen, weil ich 2-mal jetzt, seitdem ich aus dem Urlaub zurück bin, morgens früh Rad gefahren bin, weil es anders nicht in den Tag gepasst hat. Leider nicht so Early-Bird-mäßig wie du. Das sind ja wirklich immer so die absoluten Zuckereinheiten. Da war ich auch wirklich so ein bisschen neidisch, sondern ich bin halt in dieser 8.30 Uhr in die Commute-Hour gekommen. Und alter Schwede, also wir haben hier eher gerade wieder sehr viele Unfälle am Deich, wo Fahrradfahrer ungebremst in parkende Autos fahren.
Hä?
Und ich halt, ganz krass. Also nahezu wöchentlich ballert hier irgendeiner am Deich in parkendes Auto. Dann hast du natürlich, was wir auch schon oft gesagt haben, so diese Etikette. Und das müssen wir nochmal betonen, weil ich auch gestern oder vorgestern war es, glaube ich, am schlimmsten sind echt diese Neon-Johannisse. Weißt du, diese Jungs mit den Neon-Westen, die fahren, alter Schwede. Also ich bin an der Alster lang gefahren, da ist ja wirklich strahlender Sonnenschein. Du rollst da irgendwie an der Alster lang, siehst da die Ruderer, die Leute commuten zur Arbeit. In dem Fall war es aber kein Neon-Johannes, sondern eine Neon-Jane. Rechts überholt. Dann irgendwie, und ich bin schon, keine Ahnung, ich war ja mit dem Rennrad unterwegs, 27, 28 gefahren und die ist wirklich so hardcore rechts an mir vorbei. Dann sind irgendwelche Fußgänger über die Straße gegangen, die hat sie angeschrien, die hat sie wirklich fast über den Haufen gefahren. Oh, die nächste Ampel war rot, dann war ich wieder neben ihr, die hat mich dann so angeguckt, die hatte auch so ein hektisches Blinklicht am Helm, wo ich dann gedacht habe, sag mal, ist das jetzt eigentlich, um sich selber zu schützen oder um die anderen zu schützen? Ich glaube, sie hat sich wirklich so angezogen, um die anderen zu schützen. Und also Commuten in der Großstadt ist wirklich Krieg. Also
ich bin immer glücklicher hier, Nils. Ich habe da gar keinen Stress mehr mit.
Alle gegeneinander. Fußgänger gegen Fahrradfahrer, Fahrradfahrer gegen Autofahrer, Autofahrer gegen Fußgänger. Und ich denke wirklich die ganze Zeit, ey Leute, entspannt euch doch. Wir haben Hochsommer, wir haben geiles Wetter. Natürlich fahrt ihr zur Arbeit und wahrscheinlich habt ihr jetzt auch gerade nicht richtig Lust dazu auf den Job. Aber das Hauptproblem ist wirklich, dass wir kein Miteinander mehr auf den Straßen haben. Und wir haben es oft gesagt, auch beim Radfahren, wenn ihr in der Gruppe fahrt, ihr müsst nicht Dreierreihe fahren. Ihr müsst auch nicht Zweierreihe und dann links Kamera raus und eine Story. Und ich glaube, dass wirklich so viele Unfälle vermeidbar wären, wenn einfach alle mal wieder so ein bisschen entspannter miteinander umgehen. Wie das jetzt kommt, dass man auf parkende Autos knallt. Also da sind jetzt wirklich auch Polizeiinitiativen. Das ist schon echt krass.
Warum parken überhaupt Autos? Das sollte auch
genau, das ist doch auch absolut verboten. Ich finde, Autos generell sollten verboten werden. Also die nur noch Fahrradfahrer auf den Straßen. So, aber
das mache ich als Insta-Clip. Das gibt gut Rage Bait und Kommentare und Klicks.
Ich glaube, Rups hatte das doch auch wieder. Der wurde auch irgendwo so angeschimpft und der Fahrradwege sah halt einfach super räudig. Wo du echt immer so denkst, Leute, entspannt euch doch einfach. Also fahrt doch, aber auch die Radfahrer halt, ne? Auch gerade in den Gruppen. Klar verlockt das irgendwie im Group Ride dann in der dritten oder in der vierten Reihe zu fahren, aber es ist halt einfach gefährlich. Und dann kann ich halt auch verstehen, dass dann irgendwie die Autofahrer genervt sind oder wenn man zu zweit nebeneinander fährt. Wir haben es auch schon unzählige Male gesagt, aber weil jetzt halt einfach so wahnsinnig viel passiert ist, dann, es tut nicht weh, wenn man dann kurz mal eine Reihe fährt, um die Autos vorbeizulassen. So, wenn man hört, gerade wenn man hört, dass es irgendwie ein LKW ist oder dass, wenn es ein Trecker ist oder sonst irgendetwas, dann fährt man halt kurz mal eine Reihe und ich weiß, es ist extrem cool, wenn man zu zweier Reihe fährt und dann irgendwie Hand auf die Schulter und sich umdrehen und dann, aber ich denke wirklich so, Leute, das ist doch, es ist halt auch gefährlich und dass auch Autofahrer aggressiver werden. Ich glaube, ganz schlimm ist es auch in München, auf diesem Weg raus aus der Stadt, da habe ich jetzt auch Artikel drüber gelesen, weil da ganz München wohl mit dem Rennrad rausfährt. Das ist, glaube ich, irgendwie so die alte Olympiastrecke oder durch den Wald oder so, wo die Anwohner sich auch schon tierisch beschweren, weil die halt alle fahren wie die besenkten Säue. Und da sind wahrscheinlich relativ viele dabei, die jetzt auch den Podcast hören. Und ich meine, wir sind ja auch so. Weißt du, das ist ja, also ich fahre auch teilweise über rote Ampeln. Darf ich jetzt, glaube ich, gar nicht im Podcast sagen. Aber ich mache das halt nicht, wenn ich sehe, dass irgendwie Autos kommen oder wenn da Fußgänger gerade rübergehen oder sonst irgendetwas. Ich mache das halt, wenn die Straße komplett leer ist und ich sehe, okay, dann kann ich rüberfahren. Also ich fahre auch nicht vorschriftsmäßig nach der StVO, was ich natürlich machen sollte. Aber was man halt auf gar keinen Fall machen sollte, ist, dass man Leute gefährdet. Und das ist echt so, ich meine, wir haben jetzt noch ein paar schöne Wochen vor uns, wo das Wetter toll ist und wo viele Leute Rennrad fahren. Jeder erwischt sich mal irgendwo in einer Situation, wo er denkt, ah, das war jetzt nicht richtig schlau, da habe ich irgendwie dann doch ein bisschen zu schnell überholt oder hätte gar nicht überholen sollen. Und das Ding ist ja einfach ein kurzer Fehler und das war's halt, ne? Das ist so, ja, genau. Das ist so das Problem.
Das muss man sich immer, glaube ich, häufiger, also der wichtigste Punkt, ein bisschen zu Genüge führen. Das ist ja egal, wer jetzt im Recht ist oder nicht, aber du ziehst auch mal
gar nicht
kürzeren.
Da geht's gar nicht.
Von daher lieber eine Nummer safe sein und morgen wieder fahren können.
Voll. Oder auch bei Intervallen. Weißt du, bei Intervallen, wenn du irgendwie
passende Strecken suchen. Also voll. Intervalle irgendwie fahren.
Wenn du 5x6 Minuten fährst und nach 5 Minuten ist vor dir ein Trecker, dann musst du nicht Harakiri noch am Trecker vorbeifahren, um die 6 Minuten voll zu machen, wenn ein Auto von vorne kommt. Dann bremse ich ab und dann war das Intervall halt nur 5 Minuten. Da sind wir genau bei dem Thema, was wir davor hatten. Und natürlich, kenne ich selber auch. Ich bin auch genervt, wenn ich dann irgendwie den Lab-Button drücken muss und noch nicht mein Intervall ordnungsgemäß. Aber so what? Das ist völlig egal.
Ein Fall auf der Rolle, wenn du das genau auf die Sekunde gleich haben willst, Nils.
Gibt es ja auch viele. Aber ja. Das ist bei dem Wetter jetzt aber traurig.
Das ist wirklich traurig. Aber das Geile ist, jetzt bei mir, das bin ich natürlich in der Premium-Lage. Ich kann hier echt super viele Wege fahren, wo fast kein Verkehr ist. Das ist richtig geil. Oder halt Gravel geht natürlich auch immer. Da ist noch weniger Autoverkehr. Aber da merke ich auch schon krassen Unterschied jetzt zu Köln. Ich bin heute eine Runde gefahren. Man hatte auf dann der Runde bei 2 Stunden 3 Ampeln und war genervt, dass ich so eine scheiß Runde rausgesucht habe, wo drei Ampeln waren, weil alle drei auch noch rot waren. Aber es war wirklich, und die eine sogar zweimal, also waren es dann in Summe sogar 4 Ampeln. Das war richtig, hat mich richtig gestresst. Das dann schon, nein, hast du absolut recht und ist ein super wichtiger Punkt, weil jeder, und auch was du gesagt, jeder, der Rad fährt oder Auto fährt oder sonst was, ist glaube ich egal, jeder ist schon mal in der Situation gewesen und hat gesagt, ach scheiße, das war jetzt, habe ich nicht aufgepasst oder es war jetzt unnötig, da noch durchzuziehen oder über Rot zu fahren oder was auch immer oder zu überholen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Alle Eingang zurück miteinander und dann ist für alle geiler. Das,
unbedingt. Also gerade
das, das können wir, glaube ich, so stehen lassen.
Gerade dieses Miteinander im Verkehr, das ist halt wirklich etwas, wo ich auch anstelle der Bundesregierung gerade, oder zumindest hier in Hamburg im Senat, weil halt gerade viele Unfälle passieren und viele halt auch fluchen darüber, dass Hamburg eine Fahrradstadt wird, was ich per se eigentlich total schön finde und was auch echt gut geht. Ich meine, das machen andere Städte vor. Und was ich halt wirklich nicht verstehen kann, ist, dass halt einfach der Bund, Senat nicht mehr auf dieses Miteinander appelliert, weil das halt wirklich meiner Meinung nach das Hauptproblem ist, dass halt jeder auf seinem Recht basiert und halt alle gegeneinander stinken. Fußgänger gegen Fahrradfahrer, Fahrradfahrer gegen Autos, vice versa. Und das wäre, glaube ich, einfach echt cool, wenn man halt einfach mal wieder ein bisschen entspannter die Leute anlacht, guten Tag wünscht und sich auch bedankt, wenn dann vielleicht irgendwie die Fußgänger zur Seite gehen oder sonst irgendetwas. Weil du hast es ja auch gesagt beim Graveln, boah, da bin ich auch teilweise im Winter dann durch irgendwelche Gehölze, wo die Leute ihren Sonntagsspaziergang machen und du heizt da um die Kurve. Und da, also bin ich dann auch so einer, dass ich denke, oh, da hättest du jetzt auch mal ein bisschen abbremsen können bei der alten Dame und knallst halt einfach damit 35 durch den Wald an der vorbei. Die kriegt fast einen Herzinfarkt und erschreckt sich halt einfach total. Und dann, ja, der Wald ist ja für alle da. Ja, aber irgendwie die alte Dame will halt einfach nur ihren Sonntagsspaziergang machen und du musst dann da nicht, es ist ja auch okay, wenn du mit 20 vorbeifährst. Ist ja nicht schlimm, wenn du kurz mal bremst, aber da so viel dazu.
Und in der zweiten Werbung AG1 mal wieder unser Presenter, Nils. Und jetzt ist die Frage, liegt dein Recovery nur am neuen Bett oder bist du auch in der Routine wieder angekommen?
Ja, natürlich. Da bist, da hast du mich aber auch so ein bisschen hingeschubst, als du mir erzählt hast, dass du jetzt in deiner, wie heißt das, Rekonvaleszeit,
dich halt einfach wieder... Post-OP-Recovery-Zone, was auch immer.
Im Wiederaufbau.
Im Wiederaufbau,
im Wiederaufbau. Ja, so heißt. Und da habe ich gedacht, okay, komm, ey, jetzt bist du hier wirklich in der Marathon-Prep, jetzt zieh mal alle Register. Und die Morning-Routine, die ist da. Die Morning-Routine mache ich aber schon relativ lange, deswegen glaube ich, dass, dass die hohen HRV-Werte nicht unbedingt damit zusammenhängen. Was aber ein Fakt ist, ist, dass ich halt tatsächlich mich einfach super fit fühle und jetzt trotzdem auch ein bisschen, also Stress jetzt nicht, wir hatten einen tollen Urlaub, aber jetzt danach Ferienbetreuung, das ist schon dann auch schon Druck auf dem Kessel. Zusätzlich jetzt halt noch die Laufkilometer, die für mich dann doch relativ viel sind und ich fühle mich super gut. Habe auch jetzt keine Allergie mehr. Das kann natürlich auch einfach jetzt mit den Blühern zu tun haben. Normalerweise ist Gras jetzt auch gerade nicht so stark, aber fühle mich einfach gut. Die Morning-Routine, sie scheint wieder zu funktionieren.
Kannst du mal sehen. Und bei mir ist es auch so, ich fühle mich A, mega gut, B, mein Fuß fühlt sich super gut. Das hat natürlich, kann man nicht da nur auf AG1 eben zurückführen, aber ich tue halt alles, um mit Mikronährstoffen versorgt zu sein, damit meine Recovery gut verläuft. Und wenn ihr einfach mal gucken wollt, was AG1 alles für euch Gutes tun kann, checkt's aus unter drinkag1.com/pushinglimits und für AG1 gibt es ebenfalls 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also auch da könnt ihr 30 Tage risikofrei testen, ob das was für euch ist oder nicht. Auch von uns Herzensempfehlung, Jan Nils.
Was ich absolut empfehlen würde, ist die, die jetzt noch eine Langdistanz vor sich haben. Sei es Nizza ist jetzt, steht schon wirklich kurz vor der Tür, aber dann halt so die Rennen, die mit Reisen verbunden sind, also sprich Hawaii, Barcelona, ganz klar auch 73 Weltmeisterschaft in Marbella, die steht auch noch an. Das wäre jetzt, glaube ich, wirklich ein guter Zeitpunkt, das zu testen, denn wir merken jetzt schon, der Spätsommer ist da. Es kippt jetzt, wir werden irgendwann die ersten kälteren Tage haben und die Saison wird halt einfach auch schon sehr, sehr lang. Und jetzt ist, glaube ich, ein richtig guter Zeitpunkt, um halt einfach mal das Ganze auszuprobieren. Ihr habt die 30 Tage Testphase. Deswegen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, wäre jetzt, glaube ich, ein richtig guter Zeitpunkt, das mal zu testen.
Also drinkag1.com/pushinglimits oder Link in den Shownotes. Und jetzt wieder rein in den Podcast.
Ansonsten, was wir natürlich auch unbedingt sagen müssen, wir haben einen neuen Ironman-Rekordhalter.
Ja, genau, da wollte ich gerade drauf nochmal zurück. Neuer deutscher Rekord, Finn, große Fräse, 7:27:36, also das war ein Brett. Da hat er mal unerwartet, also ich habe ihn auf der Startliste gesehen und habe gesagt, hä?
Schon wieder?
So kurz vorher? Rot und also warum jetzt schon wieder ein Ironman? Und dann haut er da so ein Brett hin. Habe ich nicht kommen sehen, habe ich nicht erwartet und ich bin mega gespannt, was passieren wird in Nizza. Ob er sich bis dahin wieder erholen kann. Ich meine, das sind jetzt auch nur noch 5 Wochen. Das, also Wahnsinns, Wahnsinnsleistung, Chapeau, Finn. Das war richtig, richtig krass, vor allem, wenn man es vergleicht. Ich habe es hier nochmal rausgesucht. Tri-Battle Royale, Jan Frodeno, 7:27:53. Also schneller als die, in Anführungsstrichen, Laborbedingungen, die Frodo sich geschaffen hat. Wobei es da natürlich stark geregnet hat, das fürs Radfahren jetzt nicht so super geil war. Aber trotzdem hatten da die Steilrampe und keine Ahnung was. Krasses Ding.
Ja, vor allem, was mich echt beeindruckt hat, ist der 2:32er Marathon.
Ja.
Also das ist halt, ja, das ist halt wirklich krass. Und ich sehe es genauso wie du. Ich war auch total überrascht, dass er da schon wieder gestartet ist. Ich meine, muss man auch sagen, er hat jetzt dieses Jahr den Ironman Klagenfurt gewonnen und den Ironman Kopenhagen gewonnen. Also zwei, ja, Ironman in einem Jahr zu gewinnen, das ist schon echt ein, das ist schon ein Brett, das ist schon richtig, richtig stark. Also das muss man erstmal machen. Und Zeiten sind ja eh immer so ein bisschen, finde ich, muss man immer so ein klein bisschen relativieren. Es war halt auch
Strecke.
Genau, das muss man aber auch sagen. Es war ein unfassbar spannendes Rennen. Also er hat ja auch einen richtigen Battle gehabt. Also er ist ja erst ganz kurz vorm Ziel an dem Zweitplatzierten vorbeigelaufen, Petersen,
ja,
der dann am Ende auch tatsächlich nur noch
35 Sekunden
hinter ihm war. Und das ist natürlich schon auch bitter als Däne gerade, führst die ganze Zeit da dein Rennen an und dann, ich glaube, sie sind noch ein bisschen zusammengelaufen, aber beim Split 40 war Petersen, also bei 40 Kilometer war Petersen noch 30 Sekunden vor Finn. Das heißt, auf den letzten 2 Kilometern hat Finn dann wirklich den Hebel umgelegt. Also das ist schon wirklich, also auch brutal stark von Finn, das muss man wirklich sagen. Ich habe mich auch gewundert, ich kann mir aber vorstellen, dass sie halt einfach dieses Jahr vielleicht sagen, wir gucken mal, was geht. Denn ich meine, ist er nicht auch in Texas schon gestartet?
Ja.
Ich glaube, er hat auch schon früh einen Ironman gemacht. Also ja, war es jetzt tatsächlich schon seine 4. Langdistanz und Nizza wird dann die 5. Langdistanz. Erinnert mich ein klein bisschen an Lothar Leder. Der war ja auch damals so mit Anfang, Mitte 20, dass der irgendwie, da gab es noch nicht so viele Rennen, aber das war halt auch so ein Vielstarter. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt für Nizza ein bisschen zu viel war. Also man darf halt auch nicht vergessen, er ist jetzt 23 Jahre alt. Das ist halt einfach auch echt noch ein junger Athlet. Auf der anderen Seite Björn, der weiß natürlich genau, was er macht. Björn Gesmann, sein Trainer, der wird ihn da nicht ins offene Messer laufen lassen. Also insofern denke ich, wird das schon alles abgesprochen und geplant sein. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es dies Jahr einfach mal so ist, wir gucken mal, was geht. Ich meine, er ist zweifacher Ironman-Sieger, Klagenfurt-Kopenhagen, in Rot jetzt auch nicht so schlecht, 6. Platz. Also da hat Freddy sich schon nicht ohne Grund umgedreht, ob da von hinten Finn noch drankommt. Und vielleicht ist es auch so, dass ihm Berge nicht so liegen, weiß man auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie so seine Skills sind, was das Bergabfahren anbelangt. Also vielleicht hat er auch von Anfang an gesagt, ja, Nizza lieber nächstes Jahr dann auf Hawaii richtig konzentrieren. Da war er ja letztes Jahr schon. Hat sich da auch sauber durchgekämpft, hatte, glaube ich, einen ganz harten Tag beim Laufen. Aber das ist schon echt ein Kaliber, wo man halt, der kann halt einfach alles, ne? Das ist halt so einer, der safe vorne mit aus dem Wasser rauskommt, der beim Radfahren auf jeden Fall mitfahren kann. Und beim Laufen, 2:32er Marathon, da hat er, glaube ich, gezeigt, was er kann. Das hat er auch schon vorher auf den Halbdistanzen, davon auch nicht vergessen, er ist, glaube ich, zweimal Deutscher Meister auf der Halbdistanz geworden. Das waren jetzt immer so Rennen, die jetzt nicht so hochkarätig besetzt waren. Ich glaube, das erste Mal hat er in Ingolstadt gewonnen, das zweite Mal in Glücksburg. Da habe ich ihn live gesehen. Und auch da hat er schon richtig, richtig starke Laufzeiten rausgehauen. Also der hat wirklich Potenzial. Und was ich total faszinierend finde, ist, ich glaube tatsächlich, dass er sein Jurastudium auch durchzieht. Also er ist, glaube ich, nicht derjenige, der jetzt wochenlang in der Höhe verbringt. Also das ist ja auch noch etwas, wo man sagen muss, wo er noch sehr viel Potenzial hat. Also wirklich Respekt, riesen Glückwunsch. Das war eine richtig starke Leistung und ich glaube, Nizza, da wird er, glaube ich, super entspannt an die Sache rangehen. Ich glaube, da hat er jetzt wirklich gar nichts zu verlieren. Ich glaube, da ist keiner nach der Saison irgendwie böse, wenn er da jetzt keine Top-10-Platzierung erreicht, wobei ihm das durchaus auch zuzutrauen ist. Aber du hast es gesagt, es sind jetzt tatsächlich nur noch ein paar Wochen und das ist dann natürlich ein, ja, 5. Langdistanz im September. Das ist schon hart, das ist schon
eine Ansage. Ja, und 5 Wochen nach einem 2:32er Marathon hinten drauf, das ist schon auf jeden Fall schauen wir mal. Aber ich bin gespannt, wie es ist, was er dann nochmal bringen wird und auch vielleicht mal irgendwann mit ihm drüber zu sprechen, was dahinter der Plan war mit einem Jahr mit so viel Langdistanz. Vielleicht ist es wirklich sowas, dass er sagt, Nizza ist nicht so 100% meine Strecke auf dem Rad und lieber dann nochmal probieren, was irgendwie geht und eine geile Saison. Nee, guck mal, man konnte sich noch nicht qualifizieren für nächstes Jahr. Ne? Das ist erst, genau, habe ich mit Fred besprochen, das ist erst ab Thun. Also irgendwie interessante Rennauswahl. Dann hätte man auch irgendwie mit Thun schon sich natürlich Wobei das auch wieder eine bergigere Strecke ist.
Vielleicht
also, wir müssen mit ihm sprechen, dass es alles
vielleicht macht er, vielleicht macht er nach Nizza auch einfach noch die sechste Langdistanz, um sich dann für Hawaii
das kann sein, genau.
26 zu qualifizieren.
Wieso auch nicht? Ich verstehe das nicht.
Macht dann irgendwie noch Florida oder sowas, obwohl Florida gibt es, glaube ich. Arizona oder Cozumel, genau. Holt dann den Slot für Hawaii 26. Aber was ich halt auch noch sagen will, ist, was halt auch echt für ihn spricht, ist, dass er halt einfach vom Kopf her offensichtlich ein richtiger Fighter ist, weil er halt einfach den Petersen kurz vorm Ziel erst gestellt hat. Und der Abstand war relativ lange immer, er ist zwar immer dichter rangekommen, aber es war ein bisschen im Grunde genommen, glaube ich, nicht von Anfang an, aber am Ende wie letztes Jahr bei Strati und Willi Hirsch.
Ja.
Das war ja auch so ein Katz-und-Maus-Spiel, wo Strati ja die ganze Zeit irgendwie in Sichtweite von Willi war. Aber Finn hat den Hebel halt umgelegt und hat den vor eigenem Publikum halt noch überholt. Und das ist schon wirklich richtig, richtig stark. Das zeigt halt auch, dass er vom Kopf her echt ein Killer ist. So, also wirklich Riesenkompliment, Glückwunsch. Und da, ja, wie du sagst, müssen wir mal versuchen, ans Mikrofon zu kriegen. Weil das natürlich super spannend ist zu hören, A, warum so viele Langdistanzen und B, wo die Zukunft jetzt hinführt. Also Respekt, mit 23 schon so ein extrem starker Athlet zu sein, das ist schon wirklich der Knaller.
Absolut. Lass uns den Switch machen zum nächsten Ironman. Switzerland Thun. Ich habe mir gerade die Startliste aufgemacht, weil im Podcast mit Fred war die noch nicht draußen. Wer denn seine Konkurrenten sein werden? Leo Arnold mit der 2. Es gibt keine Bib Number 1. Also ist er letztes Jahr Zweiter geworden. Leo Arnold?
Ich glaube, er ist letztes Jahr Zweiter geworden.
Muss ja,
glaube,
wenn er jetzt 2 hat, ne?
Ich glaube tatsächlich, dass im letzten Jahr doch, wie heißt der? Der gute Schweizer, der letztes Jahr seine Karriere beendet hat, der das Ding auch schon zigfach gewonnen hat. Jan van Berkel, genau der. Der Berkelizer. Der
das Berkelizer. War letztes Jahr? Krass.
Ich meine, es war letztes Jahr. Oder war es schon im Jahr davor?
Ich meine, es war das Jahr davor. Und irgendwie Leo Arnold im Jahr davor habe ich ihn auch verdrahtet, dass er da Zweiter geworden ist.
Oder war vielleicht im letzten Jahr der Ironman Switzerland ein Frauenrennen? Das ist ja auch manchmal so, dass das
würde wechselt. Sinn machen.
Das könnte sein. Aber ich weiß es nicht genau.
Ironman Thun 2024. Das müssen wir jetzt herausfinden, jetzt noch
unbedingt.
Live.
Das ist nee,
aber ich geb das mal ein, bevor ich sag dir schon mal, Leo Arnold, dann auf der 3 Cameron Worth, 5 Frederik 5,
Frederik Funk,
7 Ruben Zipunke und dann aus deutscher Sicht noch Florian Seifert, Lukas Stahl und Nick Emde.
Genau. Also jetzt irgendwie so ein Feld, wo alles passieren kann, jetzt aus Freds Sicht. Also ich würde jetzt sagen, die absoluten Knallernamen, die fehlen jetzt. Also würde mich jetzt nicht wundern,
wenn... Ich würde schon sagen, Fred ist Favorit. Mit Cameron Worth und Leo Arnold.
Ja, würde ich jetzt auch so sehen. Genau. Also Cameron Worth ist ja immer die Frage... Ist ja wirklich am Start. Das ist ja auch so einer, der dann gerne mal auf der Startliste ist, aber nicht startet. Ich denke aber, klar, der wird schon starten. Aber ich würde auch sagen, dass normalerweise, wenn alles gut gehen sollte, was ist mit dem Belgier? Hast du da was vor Augen? Dieser Stan Götz Tweutos oder Götz?
Noch nie gehört.
Götz Duvas, aber wenn der die Startnummer 6 hat, vielleicht ist er auch Sechster geworden beim Rennen davor, das weiß man nicht genau. Wird super spannend sein. Ich denke auch, ist auch vom Zeitpunkt her, glaube ich, ein relativ dankbarer Zeitpunkt. Also jetzt dieser Abstand von Rot zu Thun, da kannst du definitiv deine Form nochmal abrufen, vielleicht sogar einen kleinen Hebel aufsetzen. Ich denke, wo Fred auf jeden Fall besser sein wird, wird im Schwimmen sein, weil er jetzt einfach die letzten Wochen vermutlich wieder so trainiert hat, wie er es halt vor Rot nicht konnte, aufgrund seiner Verletzung, aufgrund seines Sturzes. Insofern, glaube ich, wird er auch aller Voraussicht nach vorne mit aus dem Wasser rauskommen und dann natürlich ganz andere Karten hat. Ich glaube nicht, dass er Harakiri macht und dass er versucht, auf Krampf da irgendwie mit Ruben mitzufahren oder mit Cam Worth mitzufahren. Ich glaube schon, dass er sich auf sich selber fokussiert. Leonard Arnold natürlich auch ein echt richtig starker Athlet, wenn er das abruft, was er kann. Ich glaube, die letzten Rennen liefen jetzt auch nicht so ganz, wie er sich das vorgestellt hat. Also ich glaube, da war jetzt eher so ein klein bisschen der Wurm drin. Bei den letzten langen Distanzen. Auf der anderen Seite hat er halt in Thun ein richtig, richtig gutes Rennen schon mal gemacht. Also der, das ist ja immer so, wenn du dann an eine Stätte hinkommst, wo du schon mal gut warst, das ist eigentlich immer ein gut auch fürs Ego, fürs Gefühl. Also den würde ich mit Sicherheit auch echt stark einschätzen. Aber ja, ich glaube, dass Fred alle Karten in der Hand hat. Ob er sie dann ausspielt am Sonntag, wird man sehen. Ich glaube, momentan ist noch richtig schlechtes Wetter. Also hat ein Athlet von mir geschrieben, der auch startet. Der macht das gleiche Double, Rot und Thun. Also das, der Geil. Hat auch eine gute Form. Das hat auch gut hingehauen, Jakob. Daumen sind gedrückt. Und da heute hat es richtig geregnet. Also da war nicht so richtig gutes Wetter. Ich glaube, zum Wochenende soll es aber besser werden. Das ist dann natürlich auch ganz, ganz okay, wenn die Straßen dann frisch gespült sind quasi und trocken sind. Aber geiles Rennen. Also ist natürlich auch echt ein super schönes Rennen. Die Schweizer können ja auch einfach die Rennen super gut organisieren. Schwere Radstrecke, faires Rennen. Also werde ich mit Sicherheit mit Spannung verfolgen.
Ich habe gerade nochmal schnell bei Tree Rating geguckt, da steht Fred auf 1, Cameron auf 2.
Okay, aber du hast jetzt nicht kurz mal gesehen, wann das Rennen, also wann jetzt quasi...
Ich glaube, es war ein Frauenrennen.
Letztes Jahr, ne?
Mhm. Letztes Jahr war ein Frauenrennen.
Genau. Ja, und dann ist auch schon bald echt Nizza, ne? Das ist krass, jetzt gehen echt schon fünf so Wochen, die ersten...
Ja, das ist rucki-zucki.
Die ersten... Aber,
ja, erzähl weiter.
Die ersten Rennen, die jetzt halt einfach schon für Hawaii nächstes Jahr die Quali sind und ist natürlich echt geil, weil nächstes Jahr halt einfach wieder das echte Hawaii mit beiden Geschlechtern stattfindet. Das ist natürlich nochmal so eine Doppelmotivation irgendwie, dass das jetzt ein Ende hat, dass die Geschlechter getrennt sind. Ich glaube, das ist wirklich auch nochmal so eine kleine extra Motivation. Als Profi jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, das ist egal, wenn du da qualifiziert bist, startest du. Aber so fürs Gesamtbild ist es doch einfach nochmal was ganz, ganz anderes. Das Flair, das war wirklich die letzten zwei Jahre einfach nicht vergleichbar. Insofern ist das schon richtig cool. Und ich meine, das ist ja immer das, was man sich erhofft. Also was natürlich auch für Fred, wenn du jetzt die Quali hast, gibt dir das natürlich Riesenmöglichkeiten fürs Jahr drauf, ne? Weil du halt einfach, du kannst auf jeden Fall schon mal die Karte rot spielen, weil du im Zweifel rot und Hawaii machen kannst. Du musst dir keine Quali mehr holen. Also die Quali im Jahr davor schon zu holen, das ist wirklich ein riesen Bonus. Und es gibt zwei Plätze in Thun. Also erster und zweiter Platz reicht, um sich die Quali zu holen. Klingt so einfach. Ist halt erster oder zweiter.
Mehr ist nicht, dann, ganz, ganz easy.
Ist dann doch nochmal eine andere Geschichte, aber ja, wird spannend werden. Und dann ja auch tatsächlich die Woche drauf, das finde ich halt, da habe ich auch schon richtig Bock drauf, Zell am See. So das letzte Showdown vor Nizza, denn da werden vermutlich extrem viele Nizza-Starter auch am Start sein, kann ich mir vorstellen. Weil da können wir dann nächste Woche mal drüber sprechen. Aber das ist ja auch immer so ein Rennen, wo einfach extrem viele am Start sind und wo dann halt auch wirklich viele ihre Form für Kona nochmal, für Nizza nochmal testen, bei den Frauen dann dementsprechend für Kona testen, weil es ja auch ein Pro-Series-Rennen ist. Also das wird, glaube ich, auch ein richtig, richtig spannendes Ding werden.
Ja, das wird auf jeden Fall nochmal ein super spannendes Rennen. Aber schauen wir mal. Erstmal jetzt Thun, die ganze Geschichte und was Fred da macht. Und ich finde es einfach... Ich finde es einfach geil, wenn er sich schon für Hawaii qualifiziert. Dann würde ich mir, glaube ich, auch einen Ironman aussuchen und auch nochmal versuchen, mich für Hawaii zu qualifizieren. Dann ist die Motivation nochmal höher. Und ja, ich kriege ja immer schon mit hier bei Strati, wenn der zwischendurch mal anruft. Da merkst du halt auch, wie nah Nizza schon ist. Da ist mittlerweile auch, das ist, also so dieses Weltmeisterschaftsding und wenn du jetzt dann mit ihm mal telefonierst und sowas, du merkst einfach, was das für einen Stellenwert auch bei den Profis hat und was da auch bei denen los ist, wo du immer denkst, ja, die haben das alles im Griff und da ist alles easy und die trainieren einfach und denken, sie sind die Stärksten und sonst was, aber das ist halt, ey, auch bei den Jungs, die ballern im Training so viel und das ist halt einfach ein, wie du immer so schön sagst, Ritt auf der Rasierklinge, hält alles im Körper, kriegt man es durch. Strati habe ich heute Morgen mit ihm noch telefoniert und meinte auch, boah, scheiße, ich bin so müde, die nächsten Wochen werden noch so hart. Ich hoffe, dass ich die nächsten drei Wochen gut rumkriege und dann in die Taper-Phase gehen kann endlich. Also da merkst du schon auch, die sind alle, ja, da wird er trainiert, um die beste Performance des Jahres dann irgendwie am Tag X abzurufen. Und das, ja, ist nochmal so, für mich super spannend, aus dem, weil wir eben drüber gesprochen haben, passt das ganz gut jetzt in den Podcast hier nochmal, dieses Ding, wie ich halt da gestruggelt habe, dann irgendwie in Rot 2022 Und zu sehen, die Profiathleten, bei denen ist es manchmal genauso, dass sie da auch einfach komplett müde sind und irgendwie die Dinger durchziehen und auch in eine Einheit gehen, um erstmal eine halbe Stunde brauchen, um warm zu werden und überhaupt in die Bereiche wiederzukommen und dann durchziehen zu können. Das ist halt auch so ein Ding. Das ist halt einfach ein so harter Sport, wenn du den auf diesem Niveau wie die Jungs eben betreibst. Du musst dir halt über Wochen da in die Fresse hauen, auf gut Deutsch gesagt, um da konkurrenzfähig zu sein.
Und ja, das finde ich einfach. Über Jahre,
aber du denkst ja natürlich immer in Abschnitten von Rennen zu Rennen. Und wenn du da an Jahren denken würdest, dann würdest du das direkt sein lassen.
Nee, das da hast du recht.
Und das ist aber nicht so. Es ist, wo ich darauf hinaus wollte, ist, es ist auch nicht so dieses, okay, ich breite mich jetzt auf ein Ziel vor, ne, so rot, hab ein Highlight, sondern da ist ein Highlight, dann kurze Recovery und dann geht's weiter, weil das wichtigere Ziel ist dann schon am Horizont. Und irgendwann werden die halt auch müde. Ne? Das ist schon einfach spannend.
Das ist halt das Fiese, dass du irgendwie so diese, dein letzter Erfolg, das ist halt so vergänglich, ne? Also ja. Gerade jetzt Strati, dritter Platz, irgendwie Riesenfight mit, wie heißt der schnelle Franzose, den er noch abgefangen hat? Wer ist Vierter geworden? Vor Fred noch, ja. Vincent Lewis.
Ja.
Vincent Lewis und letztendlich Fred ja auch. Ich meine, das war wirklich ein super spannendes Ding. Letztendlich auch Finn, es war auch nicht so weit zurück. Also bei Kilometer 35 hätte, glaube ich, jeder der vier noch auf Platz 3 vorlaufen können. Also das muss man ja einfach sagen. Aber Strati dann wirklich dieses, nee, heute nicht, heute gehe ich aufs Treppchen nach meinem vierten Platz letztes Jahr und schon wirklich ein Riesenrennen. Und wie du es halt sagst, dann kannst du vielleicht so eine Woche, wenn es hochläuft, zwei Wochen kannst du das genießen, bist auf dem Hoch und dann geht halt schon wieder die Nizza-Vorbereitung los und der dritte Platz ist jetzt eigentlich schon wieder Schnee von gestern. Jetzt zählt halt einfach nur wirklich so, wer performt in Nizza. Ich weiß nicht, hast du die Bilder gesehen von Jonas Schomburg, wie er sich in Girona, ist er auch echt, ist jetzt gerade wieder in Girona. Und ist da, ich glaube, es war gestern, ich weiß gar nicht, wann es war, aber hat er einfach nur so ein paar Bilder in der Story gepostet vom Laufen, wo ich auch gedacht habe, alter Schwede, der Kollege wird jetzt auch den Fokus haben. Der wird auch richtig, richtig angespitzt sein nach dem zweiten Platz in Rot. Ich finde auch, wer sehr konzentriert wieder aussieht, auch ein gutes Zeichen, dass man nicht viel sieht, ist Patrick. Der scheint jetzt ja auch wirklich so das Momentum gefunden zu haben. Ist jetzt, glaube ich, in einem Trainingslager, hat irgendwie geschrieben, noch 3 Wochen in the grind. Also auch wieder so ein Ding, wo man nicht überrascht sein sollte, wenn er dann in Nizza wieder eine ähnliche Performance auspackt wie vor 2 Jahren.
Ja.
Also das ist ja auch einer, der hat es oft genug bewiesen. Das ganze letzte Jahr hat er mit seinem Sieg auf Hawaii einfach nochmal auf links gekrempelt und das könnte jetzt dieses Jahr ja ähnlich sein. Norboy ist natürlich super konzentriert in der Höhe. Also das ist, genau wie du sagst, das ist halt einfach, bei den Profis ist es einfach nochmal so ein anderes Ding, weil die halt einfach, die müssen halt einfach abliefern. Ne? Das ist wirklich, stehen halt immens unter Druck damit, einfach jedes Mal wieder. Und die Spitze, die wächst immer enger zusammen. Das ist schon wirklich brutal. Und ich finde gerade auch dieses, durch die Vielzahl der Rennen, was für uns Fans natürlich super ist, aber es wird dadurch natürlich auch, ja, du vergisst halt einfach. Weißt du, wenn du jetzt so ein Finn große Fräse, der hat halt, früher war das so, wenn du Klagenfurt gewonnen hast, erinnert man sich noch an Marino von Hönnecker. Das war so der Held von Klagenfurt. Das hat erstmal gereicht, um irgendwie einen Haken hinter das ganze Jahr zu setzen. Und da hast du eigentlich die Verträge fürs nächste Jahr gesichert. Mhm. Finn hat jetzt dieses Jahr Kopenhagen gewonnen und Klagenfurt gewonnen und ist Sechster in Rot geworden. Ich hoffe, das wird entsprechend von den Sponsoren auch honoriert. Und
ich finde das spannend oder fände das spannend zu hören, weil da hat man ja schon einen klaren Shift, ne? Von jetzt Ironman mit der Pro Series auf die Rennen, die dann auch in der Pro Series sind. Und früher waren ja auch, Klagenfurt war eins der großen Rennen, was ja jetzt, muss man einfach so sagen, ein Rennen, ein Ironman-Rennen ist. Aber es ist nicht mehr das Rennen, was krass besetzt ist, wo super viele drauf hinschauen auch. Das sind jetzt schon eher die Rennen eben auch der Pro Series, die auch entsprechend besetzt sind. Also das ist so ein ganz spannender Nebenfakt, sage ich jetzt mal noch, zur Pro Series, die jetzt auch dann neu ist, dass halt so Rennen, die auch teilweise früher einen riesen Stellenwert hatten, denen jetzt eben nur noch als B-Race irgendwie haben.
Ja, Absolut, ja, also klar, das ist halt einfach die Vielzahl der Rennen. Lanzarote ist ja auch so ein Ding. Lanzarote war ja jahrelang irgendwie so der Klassiker. Das war immer schon ein hartes Ding, weil du dich danach einfach aufgrund der Härte der Strecke, Dauer des Rennens schon nochmal so 2-3 Wochen länger erholen musstest. Aber Lanzarote, das war eigentlich immer so der Klassiker. Und mittlerweile ist das ja wirklich so ein Rennen, wo du mehr oder weniger ungern hingehst. Also da sind schon auch immer noch starke Athleten, aber nicht mehr so, wie es vor 10, 15 Jahren der Fall war. Und genau wie du gesagt hast, Klagenfurt war irgendwie so eins der absoluten Highlights. Jetzt ist es halt nicht Bestandteil der Pro Series, deswegen ist es dann halt nicht mehr ganz so interessant.
Ja.
Und das ist für die das ist natürlich für die Sponsoren dann auch dementsprechend wieder so eine Sache, worauf fokussiere ich mich? Und für die Athleten ist das schon wirklich ein, ja, also das ist, es ist so hart, wie schnell Erfolg halt in Vergangenheit, in Vergessenheit gerät. Also du kannst halt wirklich einfach eine sau erfolgreiche Saison haben und so richtig interessieren tut es irgendwie die Außenwelt nicht. Also genauso wie wenn du jetzt sagst, naja, Finn, klar, war herausragend, aber der hat ja auch schon Klagenfurt gewonnen. Da hast du wahrscheinlich erstmal die Hälfte der, der hat auch schon Ironman Klagenfurt gewonnen. Die haben das wahrscheinlich gar nicht so richtig mitbekommen, dass er halt einfach schon ein richtig guter Athlet ist. Oder auch vorher, wenn du halt sagst, ja, ist halt schon zweimal ganz souverän deutscher Meister auf der Halbdistanz geworden. Das sind dann halt auch irgendwelche kleinen Rennen, die dann halt aufgewertet werden durch den deutschen Meistertitel. Die absoluten Top-Athleten, die starten halt, keine Ahnung, in Kraichgau und St. Pölten. Die starten dann halt nicht bei irgendwelchen kleinen deutschen Meisterschaften, die in Glücksburg oder in Ingolstadt stattfinden. Aber für die Jungen ist das halt immer eine ganz gute Präsentationsform und wenn die halt zweimal hintereinander da souverän gewinnen, ist es kein Wunder, wenn die dann irgendwann noch auf der großen Bühne auftreten.
Voll.
Und das macht den, das macht das Ganze tatsächlich irgendwie echt noch ein, ja, ich weiß gar nicht, ob es das ein bisschen härter macht, weil natürlich.
Ich, das ist die Frage. Ich glaube halt, dass auch, für, wie du gerade gesagt hast, eine Chance sein kann, um von diesen Nachwuchs und jüngeren Athleten Momentum aufzubauen, dass du halt auch mal so Rennen, wie wo ein Titel dran steht mit Deutsche Meisterschaft oder sowas, gewinnen kannst und auch dir Selbstvertrauen holen kannst für dann eben die größeren Rennen, dass du entsprechend dann auch da bei dir bleibst und entsprechend auch diese Performances ablieferst, weil wenn du dann einfach performst, bist du auch bei anderen Rennen mit stärkeren Feldern vorne dabei.
Ja, absolut. Genau, das denke ich auch. Also das ist halt so ein bisschen beides, ne? Du hast zum einen hast du diesen Performance-Druck, dass Erfolg sehr schnell in den Hintergrund gerät oder in Vergessenheit gerät, weil halt einfach schon wieder das nächste Rennen vor der Tür steht und dann halt ganz schnell gesagt wird, was ich jetzt überhaupt nicht will, aber wenn dann halt so einer wie Finn dann in Nizza jetzt nicht Top 10 macht, sagst du halt, pff, ja, guck mal, was hat denn der für eine Saison? Und dann sagst du, Alter, Moment mal, ganz kurz, der hat Kopenhagen rasiert, der hat Klagenfurt rasiert, der war in Rot richtig, richtig stark. Der Typ ist 23, das ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er dann auch bei den großen Rennen vorne mit dabei ist. So, das ist kein Gesetz, das muss man halt auch sagen. Also das ist dann auch nochmal Next Level, also auch wirklich dann so mit den großen Jungs. Das ist, wo ich auch nochmal irgendwie an Daniel Beckegaard gedacht habe, weil das stimmt auch gar nicht. Da habe ich mich mit Frommi drüber unterhalten in Rot, weil Daniel Beckegaard war in Kona noch gar nicht Top 10. Ich war ja immer fest davon überzeugt, dass der in Kona irgendwie schon mal Fünfter oder Sechster geworden ist. Ist der aber gar nicht. Der hat jetzt in Kona, also Daniel Beckegaard, ich glaube, würde sagen, so vom Ergebnis her das größte Rennen, abgesehen jetzt von den Siegen natürlich, was halt immer wahnsinnig viel wert ist, aber das waren halt diese Rennen in Down Under. Mhm. Aber so der, weil er ja letztendlich so ähnlich wie Finn auch Klagenfurt gewonnen hat. Das war ja so das erste große Entree, wo er so auf die Bühne gekommen ist. Aber ich würde sagen, so vom Papier der größte Erfolg war wahrscheinlich der dritte Platz in London. Hm. Aber der hat jetzt noch keinen, also jetzt bei irgendeinem so richtig großen Rennen war der noch nicht vorne mit dabei. Was total komisch ist, weil das bei mir komplett anders abgespeichert war. Wahrscheinlich, weil der einfach so ein geiles Social Game macht. Also ich war felsenfest davon überzeugt, dass der auf Hawaii schon Fünfter war. Und dann habe ich irgendwie, nee, und dann habe ich so geguckt, das stimmt, wirklich, der war auf Hawaii noch nicht vorne mit dabei. Aber ich habe ihn so krass, ganz klar abgespeichert irgendwie als Athlet, der safe auf Hawaii irgendwann mal auf dem Treppchen stehen wird.
Hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt so, ja, ich weiß nicht wann, aber safe.
Ja, hätte ich auch gedacht, aber es ist nicht der Fall. So, also jetzt werde ich schon wieder nervös, müsste ich nochmal gucken, nicht, dass wir jetzt hier Mist erzählen, aber ich hatte halt genau diese Diskussion mit Frommi und das ist dann halt schon auch nochmal wieder nochmal ein anderes Rennen, wenn dann da einfach dann 10, 15, 20 Leute am Start stehen, die irgendwie alle aufs Treppchen wollen. Das macht dann nochmal einen großen Unterschied, wobei ich das, also wie gesagt, ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, aber man muss halt einfach da jetzt nicht so diese Erwartungshaltung haben, dass ein Athlet, gerade wenn er noch sehr jung ist, dass es dann Gesetz ist, dass er dann irgendwann auch Hawaii gewinnt. Also das ist einfach nochmal was ganz, ganz, ganz anderes, weil jetzt viele halt auch einfach geschrieben haben, ja, guck mal, wir haben gedacht, wir fallen hier ein großes Loch, weil Frodo und Sebi eher einen Rücktritt erklärt haben. Jetzt haben wir ja so jemand wie Finn. Ist sicherlich richtig, dass er die Möglichkeiten hat, aber das ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Und gerade auch, ja, das ist dann auch einfach, weiß man ja selber, um halt so diese letzten 5% rauszuholen, muss man halt für jedes Prozent 100% mehr geben. Und da ist dann halt immer die Frage, geht das Ganze gut, bleibe ich gesund, kriege ich das hin? Irgendwann muss der Aufwand dann vielleicht, ist die Frage, musst du in die Höhe, fand ich zum Beispiel auch ganz spannend, was macht Strati jetzt, bereitet er sich zu Hause vor, ja?
Ja, zu Hause.
Komplett.
Komplett.
Ist ja auch super, super interessant, finde ich. Also ich meine, er hat den Streckencheck gemacht. Fährt er denn dann früh schon runter nach Nizza oder weißt du das?
Ja, er hatte sogar überlegt, ob er nochmal hinfliegt, weil auch Flüge und so ultra billig waren.
Ja.
Aber er hat dann für sich gesagt, so er funktioniert eigentlich am besten in seinem Setting zu Hause, wenn er weiß, wo, was er machen kann, was er trainieren kann und sonst was. Und auch, wo er sein Physio hat und so, wenn irgendwo dann in der Vorbereitung was zwickt. Und ist ja auch, also am Ende geht es ja genau darum. Du musst ja gucken, wo kannst du am besten trainieren, damit du deine beste Leistung abrufen kannst und nicht irgendwie, was machen andere oder, ne, das finde ich schon stark. Einfach dann zu sagen, ich mache das, was mir am besten tut, wo ich denke, dass ich die beste Performance machen kann. Ich weiß gar nicht, wann er jetzt runterfährt. Wird er rechtzeitig anreisen, aber ich glaube jetzt auch nicht überfrüh, weil er ja schon extra da war, die Strecken sich angeguckt hat. Ist auf jeden Fall mega heiß. Er hat ja da nach dem Streckencheck schon gesagt, richtig, richtig geil. Und ja, keine Ahnung, so auf dem Papier ist so eine Strecke, glaube ich, auch was, was ihm durchaus auf dem Rad liegen könnte. Weil Strati ja auch so mit knapp über 70 Kilo ein starker Radfahrer, aber mit einem guten Last-Kraft-Verhältnis einfach ist. Also,
mega Last-Kraft-Verhältnis, absolut.
Genau, und der kann halt auch in den Ebenen drücken, aber halt auch bergauf ist er halt sehr, sehr stark mit dem Last-Kraft-Verhältnis. Und das ist natürlich auch so ein guter, also für Nizza würde ich sagen, fast schon so, weiß nicht, ob es perfekt ist, aber eine richtig gute Last-Kraft-Kombi auf dem Rad plus eben auch fürs Laufen. Dann hinten raus, da ist komplett flach alles. Da wissen wir auch, was Jan da in Rot gemacht hat, das war auch ein super, super solider, starker Lauf. Das heißt, wenn das Radfahren richtig hart wird, kann er auch immer noch gut rennen. Also ich bin richtig, richtig gespannt schon, was er da machen wird.
Naja, nicht nur.
Das ist, ja, das Ding ist, alle gucken, glaube ich, so auf die Norboys und so wieder. Was die machen, die jetzt da schon die ganze Zeit unten sind und Blumi misst, glaube ich, jeden Tag 34 Mal Laktat, wenn man seine Story sich anguckt irgendwie. Aber das ist, ich weiß nicht, ich bin wirklich gespannt, was da geht und wie da die Deutschen performen werden. Und was du auch gesagt hast, jetzt sind wir doch wieder beim Thema Nizza dann schon gelandet. Aber wo ich auch richtig neugierig bin, ist eben Patrick, weil es auch immer ein gutes Zeichen ist, wenn du von dem nicht so viel mitkriegst, dann weißt du, locked in, Training läuft.
Ja, genau. Ja, und halt, wie gesagt, Jonas, ne? Also Jonas ist für mich tatsächlich, also das war schon krass beeindruckend, was er da in Rot gezeigt hat. Ey. Und es war ein Plan B, was nicht verkehrt sein muss, aber gerade mit dem Wissen, dass er halt aus der Höhe gekommen ist und ist bei ihm sehr gut funktioniert, wenn er halt unmittelbar aus der Höhe zurückkommt und dann das Rennen macht und Rot dann letztendlich durch diese Woche Versatz genau im Höhenloch war, also das muss man halt einfach sagen und dann auch die Konstellation, also ich glaube ja immer noch, dass es echt spannend gewesen wäre, wenn Sam Laidlaw geschnallt hätte, dass Jonas vorne ist und er vorne rangefahren wäre, weil ich glaube, das hätte tatsächlich sogar eher Jonas in die Karten gespielt, dass er auch mal beim Radfahren klein ein bisschen diese Verantwortung abgeben kann und dann auch beim Laufen ein Battle Mann gegen Mann und er hat ja auch wirklich beim Marathon ohne Uhr schon auch ein bisschen überzogen. Also ich finde es eigentlich super cool. Ich glaube, Finn ist tatsächlich in Kopenhagen auch ohne Uhr gelaufen. Also das ist schon auch, finde ich, immer sehr faszinierend, weil die Gefahr natürlich im Ironman zu überpacen nach den 180 schnellen Radkilometern, wenn man sich gut fühlt beim Laufen, weil halt einem die Geschwindigkeit so langsam vorkommt, die ist ja schon wirklich sehr groß. Also ich würde einfach die Uhr mitnehmen, um nicht zu schnell loszurennen, aber ich finde das total faszinierend, wenn die Athleten das hinbekommen. Aber was Jonas sowohl in Südafrika als halt auch in Rot gezeigt hat, das war schon krass. Und er ist natürlich fast noch mehr wie Strati, was das Lastkraftverhältnis anbelangt, oder ist absolut vergleichbar, ne? Also das ist halt auch einer, der halt einfach echt nichts wiegt. Und dann natürlich auch beim Laufen, also das war schon wirklich beeindruckend zu sehen. Sie sind da, glaube ich, muss in Buñoles gewesen sein, wo sie da am See, glaube ich, wieder ihre Tempoläufe gemacht haben mit der Trainingsgruppe in Girona.
Ja, der Grundspeed, den er hat, der ist halt höher als bei allen anderen, ne? Das muss genau, man einfach sagen.
Genau, das ist schon.
Wenn er da noch ein bisschen spezifischer jetzt vielleicht sich auf den Ironman vorbereitet, ist das absolut drin, dass er selbst gegen Blumenfeld sonst was das Ding halt abschießt und da mithalten kann. Ne? Also
ja.
Jonas würde ich jetzt auf jeden Fall einen 2,30er Marathon zutrauen, ohne Probleme. Und der schwimmt und fährt halt stärker als Blumenfeld Rad. Was er jetzt gezeigt hat schon.
Ja, das würde ich auch sagen. Ja, also es
also
ist,
diese Kombi, ne? Ich weiß es nicht, wenn die auf dem Rad zusammen sind, aber der ist dann schon weg von Blumenfeld.
Absolut.
Und fährt dann gleich stark oder stärker Rad und dann, also keine Ahnung, das ist.
Und ich glaube auch tatsächlich, so wie ich ihn in Rot erlebt habe, wie ich auch gerade so seinen Papa Arndt erlebt habe, mit dem habe ich mich ein bisschen länger vor dem Start unterhalten. Ich glaube auch tatsächlich, so wie ich Jonas einschätze, ist das so einer, den das auch nicht stresst. Weißt du, viele andere würden das jetzt ja total stressen. Also wenn die halt einfach nur von außen gucken und sagen, ey, du hast alles, um das Rennen zu gewinnen. Das ist ja ein immenser Druck auch, der dann da herrscht und wo du wirklich erstmal mit umgehen musst. Und ich glaube, dass er einfach so einer ist, der sich da gar nichts vom Kopf macht. Ich glaube, der weiß das auch, so tief im Inneren. Aber der hat einfach, also weiß ich nicht, er wirkte irgendwie in Rot, wirkte er wirklich so extrem cool. Auch danach, ich habe ihm irgendwie danach auf Instagram nochmal so geschrieben, gratuliert und hatte sofort geantwortet und auch dann irgendwie, ob er jetzt nochmal an die Ostsee fährt, weil damals habe ich tatsächlich mal seinen Papa an der Ostsee besucht, weil die da einen Katamaran liegen hatten. Ich weiß gar nicht, ob sie das immer noch haben, aber die kommen ja eigentlich aus Hannover und haben dann die Sommer immer an der Ostsee verbracht, aber da war Jonas halt entsprechend noch ein ganz kleiner Kerl. Also ja, es scheint, glaube ich, echt auch von der Mentalität her einfach entspannt an die Sache ranzugehen und das ist natürlich extrem wichtig. Aber das wird daher, ich meine, Nizza wirft halt einfach die Schatten voraus. Ne? Das ist halt einfach das Geile daran. Und wenn du dann halt noch so die Insights erzählst von Strati, der halt einfach da echt so eine, da jetzt im Grind ist, finde ich auch total cool, das zu erkennen, das halt einfach, muss man auch sagen, er hat ein gutes Team um sich rum. Das ist bei Strati einfach auch wahnsinnig wichtig, dass die Leute für ihn greifbar sind, glaube ich. Seine Frau da ist, dass Björn da ist, dass Tom da ist. Physio ist bei ihm einfach immens wichtig. Und klar, warum sollst du dann weg? So musst du ja nicht. Also du kannst ja zu Hause perfekt trainieren, wenn du halt alles hast.
Ja, und ist da mal Reisestress noch irgendwie zusätzlich, ne? Und das ist ja auch so, also das hat, glaube ich, auch so bei ihm dann dagegen gesprochen, weil er ja Anfang des Jahres bei den 70-3s auch so ein bisschen Probleme noch hatte, dann Rücken, Wade und sowas. Und das ist ja, also potenziell ist ja, wenn du dich dann nochmal ins Flugzeug setzt und hinfliegst und auspackst und sonst was, wieder ein Risiko, dass nochmal wieder irgendwo ein Wehwehchen kommt. Als wenn du sauber zu Ende durchtrainierst, in die Taper-Phase gehst und dann ausgeruhter als mitten im Training nochmal dich in den Flieger setzt, dahin fliegst, 2 Wochen da bist, also wird ja mit Sicherheit 2 Wochen vorher da sein oder 1,5 Wochen und dann eben das Rennen da machst. So, dann ist es, glaube ich, einfach die sicherere Variante, einfach möglichst gutes Rennen zu haben, weil im Training sind die halt alle, wie ich gesagt habe, am Limit gerade zu 100%. Und da passt nichts mehr zwischen dem Abglitschen auf der einen Seite und dem richtig guten Performance auf der anderen Seite. Also das wird spannend. Aber Nils, wir sind die ganze Zeit beim Ironman und ich habe da nochmal eine ganz gute, spannende Frage bekommen. Ein Athlet hat sich gemeldet und gesagt, hier, er beobachtet, dass super viele Top-Athleten mittlerweile eine Woche vor ihrer Langdistanz nochmal ein 70-3 machen. Also früher hat man ja gesagt, eher so 4 Wochen vorher, 3 Wochen vorher oder maximal bis 2 Wochen vorher oder sowas. Und das ja auch sehr gut funktioniert hat bei einigen Athleten. Und wir haben da ja auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass du gesagt hast, ja, ist super interessant, dass man gucken muss, je nach Athlet natürlich auch, wie früh geht man ins Tapern, wie viel nimmt man schon raus, wie nah trainiert man ran, wann kommt wirklich nochmal die letzte große Belastung. Wie schätzt du das ein? Wenn man jetzt so von außen drauf guckt, sieht immer mehr Athleten machen vielleicht vorher nochmal einen 70-3 und schießen dann eine Woche später die Langdistanz ab.
Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich so viele machen. Also das würde ich erstmal nicht sagen. Also mir fallen da jetzt zwei, drei ein, so die das gemacht haben. Ich glaube, das erste Mal, wo man so gedacht hat, oh, war bei Laura Philipp, die halt Kraichgau gemacht hat und dann die Woche danach in Hamburg ja dieses fantastische Rennen mit Cat hatte.
Dann und das hat sie ja genau so zwei Jahre vorher schon mal gemacht.
Ach so, tatsächlich?
Ja, ja.
Ach, krass, okay.
Da hat sie genau dasselbe gemacht, ist auch Kraichgau und hat dann auch, das war das, wo du auch von der Love Performance schon, wo sie 2,40 gerannt ist dann damals, glaube ich. Oder nee, was war es?
Nee, da
ist sie,
glaube ich, eine 45 oder 48.
Ja, genau, irgendwie so. Genau. Aber auch schon ultraschnell.
Ultraschnell, genau. Dann hat es tatsächlich Christian Hugenhaug gemacht. Was ich da noch spannender fand, das war damals, das war in den USA, das war nach seinem tollen zweiten Platz in Frankfurt, hatte dann relativ knapp danach, ich glaube, der Eagleman war es und dann die Woche drauf Coeur d'Alene, wo er, glaube ich, Zweiter ist er geworden, hinter Matthew Marquardt, genau, der hat das ganz genauso gemacht. Und jetzt, das wird sich dann herausstellen, wie erfolgreich das war, Wolfried. Letztendlich ist es ja so, dass man tatsächlich, und ich glaube, dass das mehr oder weniger alle machen, dass du ja die Woche vor dem Ironman schon auch nochmal eine Einheit machst, die dich entsprechend fordert, die halt einfach auch nochmal wirklich länger ist, viel Race-Pace-Intensität beinhaltet und so mache ich es eigentlich auch, dann auch nochmal einen längeren Koppellauf hat, also jetzt natürlich nicht, ich lasse jetzt keine 20 Kilometer drauflaufen, aber so 15, 16, 17 lasse ich auch drauflaufen und generell ist es ja so, und ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil man gemerkt hat, dass die aerobe Kapazität, dass die doch schneller abnimmt, als man gedacht hat zum einen. Also früher hat man ja auch beim Marathon, hat man gesagt, okay, wenn du 3 Wochen vorher den letzten Long Run machst, 30 Kilometer, das reicht, dann musst du nicht noch einen Long Run machen. Mittlerweile weiß man, dass halt diese aerobe Fähigkeit dann doch auch ein klein bisschen abnimmt. Also dass es doch schon auch wichtig ist, 2 Wochen vorher, vielleicht sogar die Woche vorher, nochmal einen Long Run zu machen. Also ich glaube, die Weltspitze läuft sogar die Woche vorher nochmal 30 Kilometer. Hängt natürlich auch mit den Schuhen zusammen, das muss man auch sagen, dass du halt mit den neuen Superschuhen, und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt die Carbonsohle, sondern eher den Schaum, sich wesentlich schneller erholt. Ich meine, das ist, glaube ich, hat jeder schon mal gemerkt, der jetzt mit den neuen Schuhen läuft, dass man halt einfach am nächsten Tag nicht mehr so zerstört ist. Das sorgt natürlich auch dafür. Also sprich, man macht eigentlich eh in der Vorwoche nochmal einen harten Hitout, was einer Halbdistanz sehr nahe kommt. Und ich
aber
glaube,
meinst du mit harten Hitout, weil wir reden ja über Ironman oder Langdistanz eben, harten Hitout, kann ich jetzt auch eine Sprintdistanz machen? Oder meinst du halt nochmal lang oder Ironman spezifische Race Pace mit noch einem Koppellauf drauf und das ist der Hitout?
Genau, ich glaube, was halt auch nochmal extrem zugenommen hat, ist die Spezifität. Also das hat einfach mittlerweile wirklich, ich meine, ist noch gar nicht so lange her, dass wir damals noch in der Coaches Corner große Diskussion hatten über die Spezifität und über polarisiertes Training, das polarisierte Training, das absolute Nonplusultra ist und dass man überhaupt nicht in der Race Pace trainieren muss, dass es ja langsam macht und sowas alles. Und ich glaube, mittlerweile hat man halt gesehen, dass man halt einfach spezifisch trainieren muss, in der Race Pace trainieren muss, um an Tag X in der Race Pace entsprechend performen zu müssen. Wie viel man das jetzt macht, das sei dahingestellt, aber das, was irgendwie so in diese Richtung gehen muss, das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Und dementsprechend meine ich schon auch einen Reiz, der Rennspezifität nachkommt. Also, dass man halt schon eine Radeinheit macht, die nochmal muskulär fordernd ist für eben die Bereiche, die man im Ironman unterwegs ist. Und auch von der Zeit her, dass man sich nochmal ein bisschen länger bewegt. Also nicht eben eine Sprintdistanz, auch keine olympische Distanz, sondern dann eher doch eine Halbdistanz macht. Und ich glaube, was man halt, man geht ja auch mit einer gewissen Müdigkeit rein. Also da gibt es, glaube ich, tatsächlich auch noch unterschiedliche Philosophien. Ich bin großer Fan davon, jetzt nicht mehr so viel zu tapern. Also ich lasse eigentlich auch in der vorletzten Woche, also in der Woche vor der Taperwoche noch ganz ordentlich trainieren. Mache dann meistens so 10 Tage vorher den letzten Long Run. So auch nochmal 25, teilweise vielleicht sogar 30 Kilometer. Und dann setzt man halt diesen Reiz und da kommt eigentlich die Halbdistanz dem sehr, sehr nah. Und die Halbdistanz hat natürlich diesen riesen Vorteil, es gibt nichts spezifischeres als ein Rennen. Mhm. Man muss natürlich ein klein bisschen aufpassen, dass man dann nicht zu sehr drüber geht. Und ich glaube, wichtig ist, dass man dann tatsächlich die Woche zwischen der Halbdistanz, dem letzten Hitout und der Langdistanz anders gestaltet. Also da würde ich jetzt keine klassische Taper-Woche machen, weil dann halt einfach die Reize, die ich dann immer noch mal so am Mittwoch und Donnerstag setze, glaube ich, zu dicht zu viel sind. Da geht es dann einfach nur noch darum, wirklich diesen Reiz Halbdistanz wirken zu lassen, sich zu erholen. Vielleicht dann schon am Donnerstag mal noch mal so ein bisschen in dem Bereich arbeiten, aber nichts spezifisch mehr machen,
ja,
was die Intensität anbelangt. Und dann ist es natürlich so, dass man halt auch versuchen sollte, dann die Halbdistanz so zu absolvieren, was aber durch das zwingend fehlende Tapering in der Woche eh der Fall ist, dass man sich nicht zu intensiv bewegt. Also ich glaube auch Fred wird jetzt beim Allgäu-Triathlon, beim Radfahren mit Sicherheit eher im Bereich der Ironman-Intensität unterwegs gewesen sein als seiner normalen 70-3-Intensität. Mhm. So, und beim Laufen wird er dann den Gaser nochmal ein bisschen aufgemacht haben. Da machst du ja auch in dieser Stunde 20, Stunde 15 nicht viel kaputt. Und ob du da dann nochmal 10 Sekunden schneller läufst, als du es nachher beim Ironman läufst, das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so der große Unterschied. Ich glaube, was wichtig ist, ist, wenn man das machen will, du brauchst echt eine gute Basis. Ich glaube, das ist wieder so ein Ding,
das wollte ich nämlich gerade
wo die Amateure genau, jetzt nicht bei den Profis abgucken sollten und jetzt meinten, sie machen auch noch eine Halbdistanz, weil A ist die halt deutlich länger als bei den Profiathleten. Also die Profiathleten sind mit einer Halbdistanz in der Regel nach 3,5 Stunden durch. Bei den Amateuren sind es eher 4,5 bis 5 Stunden und das ist ja auch schon schnell. Und dann ist es halt auch einfach dieses ganze Handling, die Regeneration in der Woche, das Fueling danach, das Wegstecken. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was Profis machen können, was auch sinnvoll ist, was, glaube ich, immer noch mutig ist. Also ich finde es immer noch so, dass ich denke, weiß noch nicht so, ob das jetzt das ist, was ich machen würde. Ich glaube, es kann funktionieren, weil es, wie gesagt, sehr ähnlich der letzten Trainingseinheit ist, aber da musst du schon echt eine gute Basis haben und musst dazwischen auch die Möglichkeit haben, dich perfekt zu regenerieren. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass die Amateurathleten meistens ja auch ganz anders gestresst sind von der Rennsituation. Also das ist ja für die Amateure ist das ja nicht so ein Daily Business wie für die Profiathleten. So wenn Fred im Allgäu startet, hat er natürlich ein paar Verpflichtungen drumherum, muss er da vielleicht nochmal ein Interview machen und hier nochmal ein Filmchen drehen. Aber im Grunde genommen ist es natürlich ein Witz zum Vergleich zum T100-Rennen. So, also das ist für ihn halt einfach ein Trainingstag. Und für die meisten anderen ist es halt doch wieder so mit sehr viel Aufwand verbunden, mit sehr viel Fokus, sehr viel Adrenalin verbunden. Und das würde ich mir tatsächlich lieber aufheben für die Woche danach. Das ist echt so ein Profi-Ding.
Sehr gut. Frage zufriedenstellend beantwortet, würde ich sagen. Vor allen Dingen auch das mit Race Pace nochmal. Also nicht irgendwie ein Hitout machen, Kurzdistanz sprinten, den Motor durchpusten, sondern wirklich spezifisch nochmal einen letzten schönen Reiz setzen und so ein bisschen nicht mehr dieses, ich mache 2 Wochen gefühlt fast nichts mehr und chill nur noch, sondern einfach ein bisschen näher rantrainieren und das nochmal ein bisschen spezifisch hochhalten und auch immer nochmal in der Race Week oder in den letzten Tagen, in den letzten 14 Tagen, die Race Pace dem Körper nochmal zeigen, wo es hingehen soll dann beim Tag X.
Ich glaube, dass eine olympische Distanz tatsächlich, wenn es eine klassische ist mit windschattenfrei, also wo du halt normal klassisch fahren musst, wo Windschattenfahrverbot herrscht, ich glaube, dass eine olympische Distanz sogar auch ein sehr, sehr guter Hitout ist. Ich glaube, das funktioniert auch, da bist du auch nochmal so 2 Stunden, da machst du deine Speicher auch nochmal leer. Da würde ich tatsächlich danach dann, also das habe ich früher teilweise auch gemacht, eigentlich nochmal so eine olympische Distanz die Woche vorher und bin danach dann meistens nochmal so 2 Stunden ausgefahren. Dass ich dann schon noch so einen 4-Stunden-Trainingstag hatte, dass ich nochmal so ein bisschen Länge auch hatte oder bin teilweise auch nochmal einen 10er danach gerannt, weißt du, dass ich die olympische Distanz gemacht habe und dann abends nochmal einen 10er Nachbereitung, dass ich dann an dem Tag schon noch 20 Kilometer gerannt bin. Ich glaube, das geht auch noch ganz gut, aber eine Sprintdistanz ist schon echt, da bist du ja ganz anders unterwegs, das ist ja auch total hektisch und da bist du ja einfach nur, ich finde eine Sprintdistanz ist ja, ich mag das eigentlich total gerne oder habe es total gerne gemocht, weil es so wahnsinnig schnell vorbei ist. Du bist ja mit der ersten Disziplin gerade durch, dann fokussierst du dich auf den Wechsel, hast dich gerade beim Radfahren gesettelt und machst dir schon wieder Gedanken über einen zweiten Wechsel und übers Laufen. Das ist schon, glaube ich, echt Alarm vor einer langen Distanz, gerade auch als Amateur. Aber eine olympische Distanz würde gehen. Trotzdem finde ich, ist das wirklich sowas, was dem Profisportler vorbehalten. Ich würde es als Amateur nicht riskieren. Ich glaube, das macht keinen Sinn.
Sehr gut. Frage abschließend fertig beantwortet. Ich habe keine weiteren Fragen mehr, Herr Coach.
Sehr gut. Sie werden entlassen. Sie werden entlassen, damit Sie an den Rechner können, um die Kona-Prep-Pläne fertig zu machen.
So sieht's aus. Die Kona-Prep-Pläne müssen fertig gemacht werden von dir und
ja, du machst morgen dann, Lauftest, Niki.
Ich mache morgen Lauftest.
Bin ich gespannt.
Das heißt, genau. Dann das nächste wäre nämlich dann, dass ich sage, kannst dich schon mal an die Pläne 2026, an die Überarbeitung setzen. Ja, schauen wir mal, was ist.
Ja, das ist ja das Spannende. Das ist ja das Spannende, dass halt einfach in dem Moment, wo du an den Plänen sitzt und die überarbeitest, dann auch echt wieder realisierst, wie viel mittlerweile passiert ist. Oder was heißt, wie viel passiert ist. Aber dass du halt einfach denkst, boah, das hat extrem gut funktioniert. So, ich meine, wir haben sie jetzt ja auch schon verändert durch die Kraftpläne. Was ja, also da bin ich wirklich ganz fest von überzeugt, wenn ich unsere Athleten jetzt, also NG Training Athleten angucke, haben wir auch letzte Woche mit den Trainern nochmal drüber gesprochen und auch mit den Athleten, habe ich schon das Gefühl, dass die dieses Jahr nochmal einen Schritt voraus, also noch ein höheres Niveau erreicht haben, gerade auch wenn ich jetzt so sehe, Punti oder Felix, klar, das waren jetzt auch schnelle Rennen, aber das waren schon auch einfach extrem starke Marathons, die sie gerannt sind, gerade auch im Marathon, sind dieses Jahr nochmal bessere Zeiten absolviert worden und ich glaube, dass da ein ganz wichtiger Faktor wirklich auch das Krafttraining spielt, was wir halt einfach so von Tobi so übernommen haben, was ja auch total Sinn macht. Aber wenn du das halt einfach regelmäßig schaffst, in den Alltag zu integrieren und ins Training zu integrieren, dann hast du da einfach echt nochmal einen großen Vorteil und dann nochmal schnellere Läufe oder mehr Kilometer im Grundlagenbereich, im oberen Grundlagenbereich, quasi so ein Two-Fat-Max-Bereich. Und das will ich definitiv für nächstes Jahr dann auch in die Marathon- und Ironman-Pläne integrieren, weil das, glaube ich, wirklich dieses Jahr sehr, sehr gut funktioniert hat. Final weiß man es immer nicht, was es war. Ja, also es sind dann, muss halt immer
vielleicht
genau
auch immer gucken. Das zweite, dritte, vierte Trainingsjahr dann, ne? Das ist dann auch immer.
Ja, wobei das schon auch viele Athleten sind, die jetzt das erste Mal dabei waren, die trotzdem nochmal anders performt haben, wo du wirklich denkst, boah, das ist jetzt schon irgendwie auffällig. Und wenn du dann halt einfach so genau guckst und denkst, was habe ich anders gemacht? Und das ist ja auch immer so die Kunst im Coaching, dass du halt einfach versuchst, auch mal Sachen neu zu integrieren und auch nicht auf jeden Trend aufzuspringen, aber halt schon so die Sachen, die dann irgendwie erfolgsversprechend sind und dann die vielleicht auch ein bisschen abzuwandeln und dann denkst du, nee, ich probiere das mal so. Was dann aber natürlich auch dazu führt, dass du irgendwann mal Sachen, die vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren das A und O des Planes war, es über den Haufen werfen musst, weil du denkst, nee, das hat sich jetzt irgendwie ausgereizt oder, also das erfordert ja auch immer ein bisschen Mut und dann ist es natürlich ganz cool, wenn du so ein paar Athleten hast, mit denen du das testen kannst oder auch so wie Ruben oder Fritz sehr gute Athleten hast, die halt auch coachen, mit denen du das dann natürlich auch anders besprichst dann und das dann halt einfach auf die normalen Athleten loslässt und das dann auch funktioniert und das ist natürlich total cool, weil du dann halt einfach den Plan auch besser machen kannst.
Ja, voll. Also das ist ja auch so ganz spannend, du hast es eben schon mal angesprochen, dieses polarisierte Training, was dann mal komplett gehypt wurde, wo Blumi Olympiasieger geworden ist, wo dann gesagt wird, das ist hier Norwegian Method, du musst nur ganz locker oder ganz hart trainieren. Da hast du ja, ich weiß noch, die ersten Episoden, da hast du ja auch schon mal gesagt, ich weiß nicht, ich bin da immer noch so ein bisschen eher, also Race Pace schreibe ich schon immer noch mit auf bei meinen Einheiten und bei meinen Athleten, das finde ich super wichtig. Da ist ja, also hörst du ja wenig von, dass Athleten überhaupt noch so trainieren, dass sie nur noch polarisiert irgendwie trainieren. Das ist dann immer ganz geil für die Leistungsdiagnostik, weil du halt natürlich mit diesen hochintensiven Einheiten, ja, und deswegen funktionieren die Studien damit ja auch, einfach schön natürlich VO2 Max Triggers und halt, ne, für einen Stufentest. Du trainierst quasi für deine Leistungsdiagnostik im Labor. Aber eine Leistungsdiagnostik im Labor ist so eine kurze Belastung, wenn du das vergleichst, allein schon mit einer Sprintdistanz ist das ein Witz. Und wenn du dann aber für einen Ironman trainierst, aber halt deine Werte sind super geil, aber du kriegst halt nicht auf die Straße, dann ist halt eben genau das Puzzleteil, was fehlt am Ende des Tages. Und das ist auch nicht das, was zählt, dass deine VO2 Max oder die Werte im Labor auf dem Ergometer und mit der Spiro super gut sind, sondern dass du halt deinen Race Pace am Ende auf die Straße kriegst und ökonomisierst.
Absolut, ja. Ich denke, dass da einfach jetzt auch viel, viel, viel in den letzten Jahren einfach auch von den Trainern kommuniziert wurde, von den erfolgreichen Trainern, die halt einfach, das ist ja auch das Schöne daran, dass letztendlich, ob das jetzt ein Olaf Alexander ist, ob das ein Dan Lorang ist, ob das ein Björn Giesmann ist, egal, ich weiß nicht wen, also kannst ja ganz viele nennen, die ja auch ganz offen darüber kommunizieren, was sie mit ihren Athleten machen. So, und ganz klar sagen, das Geheimnis ist die Konstanz. So, und wie schaffe ich das, dass der Athlet, mit dem ich es zu tun habe, nicht auseinanderfliegt, Woche für Woche performt, so wie du es eben von Strati angesprochen hast, das ist dann halt die Erkenntnis, dass er nicht ins Trainingslager fährt, dass er keine Höhenkette macht, sondern dass er zu Hause bleibt. Und das ist halt einfach individuell und das kann bei dem einen funktionieren, bei dem anderen kann das aber schief gehen und wenn es ein Geheimnis gibt, dann ist es, wie schaffe ich es bei dem Athleten, eine Konstanz hinzubekommen, dass er gesund bleibt und dann ruft er seine Leistung auch am Tag X ab. Und das ist dann egal, ob es ein Weltklasseathlet ist oder ob es ein Amateur ist. Also wenn ein Amateur jede Woche 17 Stunden trainiert, wer denn guten Ironman machen? So, und das ist dann auch wieder etwas, wo man halt extrem aufpassen muss mit den hochintensiven Sachen, meiner Meinung nach, weil hochintensive Sachen beim Laufen halt sehr verletzungsanfällig sind und beim Radfahren, klar, kannst du es machen, aber hochintensive Sachen halt einfach sehr viel Impact haben auf die Schlafqualität, auf das Gesamtempfinden, und wenn du dann halt einfach noch Familie und Stress im Job hast, dann wird das Ganze halt extrem schwierig. Deswegen bin ich halt, was die hochintensiven Sachen einfach anbelangt, sehr, sehr vorsichtig, weil ich halt einfach glaube, dass das, die Dosis macht das Gift. Und wenn du halt zu intensiv trainierst, wie du es gesagt hast, hast du vielleicht einen super V2-Max-Wert und dein Garmin stellt dir tolle Prognosen hervor, aber dann platzt du halt bei 30 beim Marathon, weil du halt nicht spezifisch trainiert hast, dann bringt dir das gar nichts, dass du eine hohe V2-Max hast. So, also. Und ich meine, letztendlich, guck den Frodo an, guck den Sebi an, die hatten jetzt nicht die Killer-VO2-Max-Werte. Also, und Blumi ist auch nicht Olympiasieger geworden, muss man auch sagen, mit seiner 100er-VO2-Max, wo alle gesagt haben, es gibt's ja noch gar nicht, Wahnsinn. Und was hat Schäber erzählt? Er saß im Bus und hat immer mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen, weil er nur 12er geworden ist. Auch geile Story, oder? Das ist auch echt so, wo ich gedacht habe, Alter Schwede, wie bitter ist das? Da bist du Olympiasieger, Ironman-Weltmeister, 73-Weltmeister ist er, glaube ich, auch schon geworden, ich weiß es gar nicht genau. Und hämmerst mit dem Kopf an die Wand, weil du doch nur 10. oder 12. bei der zweiten Olympischen Spielen geworden bist.
Ah, ja, das ist schon wirklich echt krass. Naja.
Absolut. Gut. Und nach dem Wochenende jetzt, am Sonntag können wir auch nochmal dann sagen, ob das eine gute Methode ist, am Wochenende dem Ironman eine Halbdistanz zu machen. Können wir einfach gucken, wie Fred performt.
Live-Experiment läuft. Genau. Live-Experiment läuft.
Wenn Fred das Ding gewinnt, dann macht jeder Amateurathlet nächstes Jahr eine Halbdistanz vor der Langdistanz.
Hast du es schon mal ausprobiert mit dem Athleten?
Tatsächlich ja, mit Günni. Da ist aber brutal in die Hose gegangen, leider. Aber der Glücksbock stand auch unter keinem guten Stern, weil er auf eine Hochzeit eingeladen war vorher. Also es war schon klar, dass das so ein ganz, ganz enges Ding wird. Der Glücksbock gewonnen hat, der hat es aber genauso gemacht. Der war nämlich in Waren an der Müritz am Rennen davor noch hinter Günni und hat dann den Spieß umgedreht. Mir wäre es lieber andersrum gewesen, aber gut, so ist es halt. Also es ist, glaube ich, kann funktionieren. Aber wie gesagt, man braucht ein sehr hohes Niveau.
Okay, geil. Gut. Haben
wir Deckel das? Drauf.
Deckel drauf. Und ich würde sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.